Herzlich willkommen zur neuen Folge von Das Universum, Folge Nummer 46 des Podcasts, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen, mit Ruth.
Und Florian.
Hallo.
Hallo.
Bist du erholt?
Ja, geht so, aber schon wieder müde.
Okay.
Nein, war schön.
War der Urlaub zu anstrengend?
Das war allerdings eigentlich schon ein eher anstrengender Urlaub, muss ich zugeben. Aktivurlaub.
Aktivurlaub.
Warum macht man sowas?
Ich weiß nicht, ich mache immer Aktivurlaub.
Na, ich weiß, ich lasse mich da irgendwie schon langsam auch in die Richtung treiben. Ich glaube, das ist das Alter.
Ja, bis 10 zur 100. Folge laufen wir einen Marathon. Machen wir eine Universumstaffel. Müssen wir noch einen vierten finden.
Du deppert. Wir laufen einen Marathon zu Hause auf unseren Home-Trainern, während wir einen Podcast aufnehmen.
Ja, vielleicht ist das sogar ein Weltrekord. Obwohl, ich bin sicherlich schon mal einen Marathon gelaufen und dabei gepodcastet. Wenn nicht, dann klären wir das noch, das machen wir noch.
Glaubst?
Ja, weiß ich nicht.
Ich kenne mich nicht aus mit extrem sportlichen Aktivitäten, aber ich denke mal, wenn man einen Marathon läuft, hat man andere Sorgen als reden.
Ja, oder? Kommt drauf an. Ich habe ja auch mal bei den Science Busters eine Fernsehsendung gemacht, wo ich eine Dreiviertelstunde lang auf dem Laufband gelaufen bin und währenddessen meine Geschichten erzählt habe.
Das stimmt, da war ich dabei.
Ja.
Aber das ist kein Marathon.
Nein, eh nicht. Also. Das waren 12 Kilometer.
Ja.
Glaube ich, am Ende.
Ja. Ja. Nein, hast du recht. Ja. Na, du bist halt auch ein Viech, oder?
Ja, jetzt auch nicht mehr. Ich bin auch schon alt. Ja, also jetzt momentan will ich keinen Marathon schaffen, wahrscheinlich.
Ja. Aber du laufst wieder schon, oder? Oder bist du jetzt nur fahrradtechnisch unterwegs?
Nein, ich laufe aber sehr viel weniger und sehr viel langsamer und hoffe, dass es langsam wieder mehr wird. Schauen wir mal.
Ja, na, ich bin auf Berge raufgelaufen. Also gelaufen, nein, um Gottes Willen. Nein, gelaufen, im deutschen Sinne gelaufen, gegangen, mit Skien an den Beinen.
Ja, wie es sich gehört für eine Österreicherin.
Genau, so richtig, wie es sich gehört, mit Fellen unten dran, nur zwei Hamster an die Ski genagelt, nein. Aber cool, das ist schon sehr nett eigentlich. Also es ist irgendwie, ich kann zwar nicht gescheit Skifahren für österreichische Verhältnisse, aber also für mich ist das Raufgehen immer leichter als das Runterfahren. Das ist schon zu empfehlen, ja, eigentlich.
Ich habe rausgefunden, dass der höchste befahrbare Punkt der Alpen, also dort, wo eine asphaltierte Straße hinführt, wo man mit dem Fahrrad oder dem Auto oder was auch immer rauffahren kann, auf 2800 Metern liegt. Und der tiefste befahrbare Punkt Österreichs zumindest, ja, gleich hier bei mir ums Eck ins Burgenland. Und jetzt, ja, habe ich fast keine andere Wahl, als diese Strecke für meinen Sommerurlaub am Fahrrad einzuplanen.
Oh nein, was ist der höchste Punkt? Ist es der Großglockner?
Nein. Der Großglockner, da kannst du nicht rauffahren. Also da kannst du schon, aber die Hochalpenstraße beim Großglockner, die ist, glaube ich, weiter unten. Du fährst irgendwie irgendeinen Gletscher, tiefenferner Gletscher, gibt's sowas?
Bestimmt.
Du kennst dich aus in den Bergen.
Tiefenferner klingt total bergisch irgendwie.
Ja. Ich habe es nicht geplant, ich habe es noch gesehen, aber wir wollen ja über was anderes reden, nämlich über was noch höher hinaus ist, nämlich wo man nicht mit dem Fahrrad hinfahren kann, die Sonne. Es gibt als kurze Meldung zum Beginn, eine Sonneneruption gab es vor kurzem. Ich weiß nicht, ob du das schöne Bild gesehen hast.
Ich habe das schöne Bild gesehen, sogar das bewegte Bild, meinst du, dieser Explosion.
Mein Bild bewegt sich nur, wenn ich immer den Kopf hin und her bewege, aber ich habe ein Standbild.
Da gab es ein bewegtes Bild, also war wahrscheinlich einfach nur ein animiertes GIF, aber ja.
Nein, also es war die Weltraumsonde Solar Orbiter, die, wie der Name sagt, die Sonne umkreist.
Well named.
Die hat eine Sonneneruption aufgenommen und die Europäische Weltraumagentur informiert uns, das ist die größte derartige Eruption, die jemals zusammen mit der gesamten Sonnenscheibe in einem Bild aufgenommen wurde, was ein bisschen so nach, wir konstruieren uns einen Rekord klingt, aber es...
So wie deine Fahrten vom tiefsten, höchsten, südwestlich, östlichsten Punkt, sonst wohin.
Aber es ist tatsächlich ein schönes Bild, also man sieht da die Sonne und dann diese Eruption, die passenderweise auch so einen kleinen Kreis dann macht. Also zuerst wächst die Sonne Bubble, raus.
Ja.
Und dann, die ist größenordnungsmäßig auch so groß wie die Sonne, kann man sagen. Wenn man sich das Bild
größer anguckt. Größer sogar, ne?
Ja, zumindest auf meinem Bild ist sie ein bisschen kleiner als die Sonne, aber größenordnungsmäßig kann man sagen, ist so groß wie die Sonne. Also gigantische Sonneneruption passt schon. Aber zum Glück nicht
praktischerweise auf die andere Seite.
Ne? Ja, also die nicht, kommt nicht auf uns zu. Ich sag mal, das Schöne bei diesen beeindruckenden Bildern, musst du die Sonneneruption ja von der Seite sehen, ja, damit du sie neben der Sonne siehst. Und wenn du sie quasi von der Seite siehst, ja, dann geht sie halt auf die Seite, weil wir meistens, wenn es jetzt nicht gerade eine Raumsonde ist, die aus irgendeinem anderen Blickwinkel fotografiert, wir ja auf die Seite der Sonne schauen, die wir schauen. Ja, also wenn's auf der Seite kommt nicht zu uns, wollte ich sagen.
Das hast du jetzt schön gesagt.
Ja, weil tatsächlich eine Sonneneruption durchaus auch fies sein kann, wenn sie dann bis zu uns durchkommt. Also jetzt nicht weltuntergangsfies, aber kann theoretisch schon Probleme verursachen, besonders wenn man im Weltall sich befindet, was ja Astronautinnen und Astronauten ab und zu tun und was Satelliten tun, und die können dann dadurch geschädigt werden. Gab's noch nicht, also es gab schon ein paar so Sonneneruptionsereignisse in den letzten Jahrzehnten, wo, ich glaube, in Kanada gab's mal eine, wo mir da das Datum gerade nicht einfällt, wo es dann auch Stromausfälle gab, aber sowas richtig, ja, Gröberes gab's noch nicht, seit wir uns auf dieser Welt mit Technik eingerichtet haben. Also es gab eine Geschichte, das Carrington-Event. Hast du von dem schon gehört?
Nein.
Das war Richard Carrington, das war so ein Pionier der Sonnenforschung. Und ich glaube, Ex-Bierbrauer, einer der überraschend vielen Bierbrauer, die Astronomen geworden sind. Da gibt es wirklich überraschend viele davon.
Gibt's einige.
Und der war halt so ein Pionier der Sonnenforschung, also der auch den ganzen Magnetismus und diese ganzen Phänomene auf der Sonne entdeckt, postuliert, beobachtet hat. Und 1859, ich weiß es echt nicht auswendig, gab es halt wirklich so eine gigantische Sonneneruption, die halt damals zum Glück nicht viel verursacht hat, weil halt doch nicht viel Technik da war, die kaputt gehen hätte können. Was passiert ist, ist, dass Telegrafenleitungen gab es ja. Und das ist ja eigentlich der Haupt, das, wenn man jetzt mal von Satelliten absieht, sind ja so lange Leitungen das Hauptproblem bei Sonneneruptionen, weil durch die Sonneneruption das Material, das die Sonne ins Weltall schmeißt, geladenes Zeug, geladene Teilchen ihrer Atmosphäre, die, ganz vereinfacht gesagt, ja, treffen aufs Magnetfeld der Erde, dellen das ein bisschen ein, und dadurch, ja, wackelt das Magnetfeld so hin und her. Und wenn du dann einen langen Leiter hast, eben eine Stromleitung, eine Pipeline, eine Telegrafenleitung, dann wird durch dieses veränderliche Magnetfeld dort ein Strom induziert. Und das kann heutzutage dazu führen, wenn man sich nicht entsprechend darauf vorbereitet, dass eben Stromleitungen, wie heißen die Dinger, die zwischen den Leitungen hängen? Transformatoren.
Ach so.
Ich habe keine Ahnung, wie der Strom in die Steckdose kommt. Aber also ich weiß, wie er im Kraftwerk gemacht wird, und ich weiß, wie aus der Steckdose rauskommt, aber die Technik dazwischen ist mir ein Rätsel. Aber da gibt's irgendwelche Geräte, die zwischen den Leitungen hängen, und die können kaputt gehen, wenn da zu viel Strom in den Leitungen ist. Und das kann passieren, da kann man sich vorbereiten drauf. Aber wenn man es nicht tut, dann kann der Strom ausfallen. Und sowas ist damals 2000 irgendwas, glaube ich, oder 1990 irgendwas in Kanada passiert. Damals bei Carrington ist eben in den Telegrafenleitungen, da gab es eben Strom, da gab es ein paar Probleme. Und es gab ja halt Polarlichter, die du teilweise bis in die Karibik gesehen hast, also weit weg von Polar.
Cool.
Ja, ich habe immer noch
keine. Und war das ungefähr in der Größenordnung von dem, was wir jetzt beobachtet haben?
Nein, ich glaube, es war größer.
Okay.
Aber man kann es halt damals, es gab halt damals keine Sonnenbeobachtungen im modernen Sinn, also man kann es nicht wirklich abschätzen, also ist es schwer zu sagen, aber dieses Carrington-Ereignis, das war schon beeindruckend, da ist schon einiges abgegangen damals. Aber wie gesagt, ja, früher oder später wird sowas wahrscheinlich passieren, aber wie gesagt, man kann sich eigentlich darauf vorbereiten, ja, du kannst Satelliten in einen Ruhemodus versetzen, die Leute im Weltall können da in so speziell abgeschirmte Zimmerchen gehen auf der Raumstation, und auch wenn man sich auf der Erde, wenn die Stromversorger entsprechend Vorbereitungen treffen, was sie meistens nicht getan haben, weil es Geld kostet und man das irgendwie da einbauen muss und es entsprechend runterfährt, dann kann man das auch überstehen, ja. Also das ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt alle hier, dass das deine Mikrowelle explodiert zu Hause oder du in Flammen aufgehst, wenn du rausgehst, wenn da jetzt irgendwie der Sonnensturm kommt. Das passiert ja nicht, sondern das sind ja wirklich technische Effekte, gegen die man im Prinzip was machen könnte, und man hat normalerweise auch eine gewisse Vorwarnzeit, weil das Zeug braucht ja von der Sonne zur Erde, und wir schauen ja die Sonne ständig an. Das heißt, prinzipiell ist es etwas, wo man dafür sorgen könnte, dass nicht viel passiert. Und wenn trotzdem viel passiert, ja, dann waren wir halt zu blöd dafür, dann liegt es an uns. Wie so oft, wenn es um die Katastrophen geht, und das, wie gesagt, ich wollte nur das Bild kurz zu allen erwähnen, aber das führt uns nahtlos zum nächsten Thema, das ich kurz am Anfang erwähnen möchte, denn da gab es in letzter Zeit gleich zwei wissenschaftliche Fachartikel zu diesem Thema, die auch auf die eine oder andere Art mit der Sonne zu tun haben, zumindest indirekt, nämlich Weltraummüll.
Aha.
Wir haben ja, ich habe gerade gesagt, also Sonneneruptionen können Satelliten kaputt machen. Und wenn so ein Satellit kaputt ist, ja, dann ist er immer noch im Weltraum, ja, weil der fällt ja nicht einfach runter, der ist ja im freien Fall, aber du kannst ihn nicht mehr steuern und früher oder später, wenn er jetzt nicht ganz weit weg von der Erde ist, sondern halt so in einer Umlaufbahn ein paar hundert Kilometer weit weg, wo die meisten Satelliten sich herumtreiben, ja, dann wird er früher oder später durch die, vereinfacht gesagt, Reibung an der Atmosphäre irgendwann wieder runterkommen, weil ein bisschen Atmosphäre hast du ja auch da in ein paar hundert Kilometer, haben sie ja eh schon mal erwähnt, deswegen muss die ISS ja immer angehoben werden mit dem Antrieb, den sie nicht hat, über das wir schon mal diskutiert haben. Aber da kommt das Shuttle oder was auch immer, dockt dort an, also das Shuttle kommt nicht mehr, aber irgendwas anderes kommt und dockt dort an und schiebt die Raumstation wieder ein Stück nach oben. Also das muss gemacht werden. Und das Problem ist, dass wir immer mehr Satelliten im Weltall haben und damit auch immer mehr Weltraummüll. Und ich habe jetzt zwei Artikel gefunden, die kurz hintereinander erschienen sind, aber soweit ich das gesehen habe, nicht viel miteinander zu tun haben, außer dem Thema. Der erste Artikel, der ist von einem Typen, der Wirtschaft macht, also Wirtschaftsforschung, wie heißt das auf gescheit? Ökonomie.
Du bist halt gut drauf mit Wörtern. Ne?
Ja. Ja, ach Gott, ja, wir machen nur einen Podcast, der muss da schon reden können. Aber ja, der eine kommt vom Department of Economics im Middlebury College, das ist, glaube ich, irgendwo in den USA, und der andere Autor von der Universität Kalifornien San Diego. Und die haben in einem sehr komplizierten Artikel, den ich jetzt deswegen nicht komplett wiedergeben will, Wirtschaftsmodelle gemacht, also wirklich mit ganz viel Mathematik, deren Plausibilität ich nicht beurteilen kann. Aber es geht um die Frage, was passiert, wenn die Zugänge in den Weltraum, ja, also wer Satelliten nach oben bringen kann, wenn diese Zugänge quasi offen bleiben, also Open Access to Orbit and Runaway Space Debris Growth heißt das. Ja, also freier Zugang zum Orbit und, ja, ich weiß nicht mehr, Runaway Space Debris Growth, also sich selbst verstärkender Weltraummüllwachstum oder sowas. Es geht um das Kessler-Syndrom. Hast du das schon mal gehört?
Nein.
Das Kessler-Syndrom, ja, das klingt wie irgendwas aus einer Science-Fiction-Serie, so wie der Kessel Run von Star Wars, den Han Solo in 12 Parsec geschafft hat. Die Szene, die alle Astronomen und Astronomen aufregt.
Oh Gott. Aber super. Mich ja. Nicht.
Ja. Ja, Star Wars.
Ich liebe Han Solo zu sehr.
Ja, Star Wars regt mir schon längst mehr auf. Man kann es ja, glaube ich, sie haben es auch später irgendwie dann probiert, noch in den Fan-Diskussionen zu argumentieren, warum das doch natürlich Sinn macht.
Sinn zu geben, ja.
Dass man irgendwie hier die Bestzeit in Entfernung misst und nicht in Zeit. Aber hat nichts damit zu tun. Aber was mit einer anderen ärgerlichen Szene aus wissenschaftlicher Sicht, das gibt ja auch, glaube ich, auch im ersten Teil diese Szene, wo hier der Millennium Falke da durch diesen Asteroidengürtel fliegt und links und rechts in Asteroiden ausweicht und seitdem ständig Asteroidengürtel so dargestellt werden und haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen, dass Asteroidengürtel überhaupt nicht so aussehen, ja, dass da da dich anstrengen musst, wenn du durch den Asteroidengürtel fliegst, um einen Asteroid zu sehen, weil da einfach so viel Platz ist. Und das Kessler-Syndrom, das könnte eher zu einer Szene führen, wo der Millennium-Falke, wenn er von der Erde ins All fliegen würde, tatsächlich links und rechts Slalom fliegen müsste. Oder um eine weitere Science-Fiction-Anspielung zu machen, so wie in Wall-E, wenn du den gesehen hast.
Nein.
Den Film. Das ist der Roboter, der auf der Erde übrigens alles aufräumen muss. Und da gibt es auch so eine Szene, wo irgendwie die Kamera vom Weltall zur Erde zoomt und sich dann durch so eine dicke Schicht aus Weltraummüll durchzoomt. Und das ist das Kessler-Syndrom. Stammt vom, also der Name, die Idee stammt vom Astrophysiker Donald Kessler. Der hat das 1978 sich überlegt. Hat gedacht, okay, wir haben da oben Satelliten. Ja, und wenn die zusammenstoßen, brechen sie auseinander und dann habe ich mehr Trümmer als vorher. Ja, und mehr Trümmer heißt, die Chance auf Kollisionen wird noch größer als vorher. Das heißt, sie stoßen noch öfter zusammen und ich habe noch mehr Trümmer, wodurch die Chance auf Kollisionen noch weiter steigt und ich habe noch mehr Trümmer und irgendwann, ja, kriegst du so einen sich selbst verstärkenden Prozess und dann ist irgendwann alles so voll mit Trümmern, dass du gar nicht mehr irgendwie da durchfliegen kannst, hinfliegen kannst, ohne mit irgendwas zusammenzustoßen, womit der erdnahe Weltraum dann im Wesentlichen unbrauchbar wäre. Das ist das Kessler-Syndrom. Kessler-Syndrom, Entschuldigung, jetzt rede ich auch schon von den Debatten. Kessler-Syndrom. Ja, also das ist eine plausible Hypothese, dass es sowas geben kann. Das ist reine Mechanik, reine Physik, ja, dass das passieren wird. Und diese beiden Arbeiten zum Weltraummüll beschäftigen sich genau mit dieser Frage. Also der erste, wie gesagt, diese Kooperation aus Astronomie und Ökonomie hat eben untersucht mit verschiedenen ökonomischen Modellen, herauszufinden, wie wahrscheinlich es ist oder wann sowas passieren könnte. Und sie haben halt gesagt hier, ich gesagt, das ist ein sehr langer Artikel, ich verlinke den in den Shownotes, ist wie gesagt mit sehr viel Wirtschaftsmathematik, von der ich keine Ahnung habe, aber ihre Simulationen zeigen dort, dass wenn eben die Weltraumwirtschaft so weiter wächst, wie es momentan projiziert wird bei den von den ganzen Investmentbanken und Industrie und so weiter, also wenn die so weiter wächst, wie es bis jetzt aussieht, dann kann das Kessler-Syndrom schon ab 2035 eintreten oder ja theoretisch auch ein bisschen später, 2048, wenn man so die historischen Wachstumsraten annimmt, beziehungsweise eben 2035, wenn man die von den aktuellen Wirtschaftsdaten projizierte Wachstumsrate annimmt. Ja, also irgendwann so in den nächsten 10 bis 20 Jahren sagen die, kann dieses Kessler-Syndrom tatsächlich auftreten. Was ich überraschend fand.
Das ist sehr überraschend. Weil so viel Zeug ist da jetzt auch noch nicht oben und der Weltraum ist ja einfach groß.
Ne? Ja, einerseits ja, hast du absolut recht. Also es gibt ja immer diese tollen Darstellungen, diese Bilder, wo du die Erde siehst und dann rundherum so die Wolken, wo die ganzen Satelliten sind. Aber die sind natürlich alle nicht maßstabsgetreu. Also da siehst du wirklich so eine Kugelschale aus Punkten um die Erde rum. Aber natürlich, wenn du das maßstabsgetreu darstellen würdest, wirst du gar nichts sehen. Ja, weil die natürlich winzig sind. Natürlich ist da viel Platz rundherum. Aber erstens ist Weltraum nicht gleich Weltraum aus Satellitensicht, sondern es gibt Bereiche, die wichtiger sind als andere. Ja, ich kann nicht überall Kommunikationssatelliten hintun. Ich kann nicht überall Erdbeobachtungssatelliten hintun. Die müssen in bestimmten Bereichen sein, sonst können die nicht das machen, was sie wollen. Das heißt, da hast du mal eine Einschränkung vom Raum und dann zählen ja nicht nur Satelliten, sondern eben auch der Müll. Ja, und zum Müll zählt auch hier irgendwie ein Splitterfarbebeschichtung, der von einer Rakete abfällt oder die Beschichtung von Solarzellen, die Solarpaneele von anderen Satelliten, die im Laufe der Zeit durch Sonnenwind abgetragen werden. Also es sind wirklich so millimetergroße Flankerl, wie man in Österreich sagt, die da halt irgendwie rumfliegen, gefrorene Treibstofftropfen und alles so ein Zeug, ja.
Was muss man einer mit dem Weltraumfusselroller drüber gehen, oder?
Ja, ja, und wehe, wehe, ich sag's euch, ich werde jetzt sowas von gesperrt, wenn mir jetzt einer mit der Weltraumputze von Spaceballs kommt. Ich kann keine Äußerung, keinen Artikel, kein Interview zu Weltraummüll machen, ohne dass in den Kommentaren fünfmal diese Depp bei der Weltraumputze gepostet wird. Die mit ihrem Staubsauger. Ja, wir kommen danach noch zu Strategien der Weltraummüllvermeidung. Nein, ihr werdet nicht gesperrt, ja. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, ich kenne den Film und ich kenne die Szene. Also es und kommt
a lot of inappropriate jokes, ne? Ja.
Also ich kenne diese Szene. Und es geht um diesen Müll. Und da ist tatsächlich, ich habe jetzt gerade keine aktuellen Zahlen, aber wir haben auf jeden Fall die, die groß genug sind, dass du sie von der Erde aus mit Radar quasi überwachen kannst, ja. Also du kannst ja quasi eine gewisse Größe kann ich von der Erde aus mit Radarstrahlen anpingen und dann sehe ich halt, wo das Zeug rumfliegt. Und da haben wir auf jeden Fall schon eine halbe Million Trümmerteile, die größer als ein Zentimeter sind. Das war eine Zahl, die ich mal 2017 aufgeschrieben habe. Und da wird sicherlich mittlerweile schon mehr dazu gekommen sein, weil wir ja mehr Satelliten haben. Und es geht nicht darum, die Satelliten, die wir hochschicken, sondern jeder Weltraumstart verursacht Weltraummüll. Ja, also jede Rakete, die rauffliegt, Teile von der Rakete fallen wieder runter. Aber Teile bleiben eben auch im Weltall. Das heißt, ich kann mit der Technik, die wir jetzt haben, nicht ins All fliegen, ohne neuen Weltraummüll zu verursachen. Und dann produzieren wir ja auch absichtlich Weltraummüll. Es gibt in einem dieser Artikel, das ist der zweite Artikel, der beschäftigt sich eben mit der Frage, wie man den Weltraum nachhaltig nutzen kann. Und da gibt's eine sehr schöne Grafik, die tue ich vielleicht in die Shownotes. Da sieht man, wie sich so die Anzahl der Objekte größer als 10 Zentimeter im Laufe der Zeit entwickelt hat, von 1960 bis 2020. Und wenn du diese Grafik anschaust, siehst du da im Jahr 2007 einen gewaltigen Sprung nach oben. Und 2007 hat etwas stattgefunden, was ja viele Leute sehr irritiert hat. 2007 hat China den chinesischen Wettersatellit Fengyun 1C. Ja, das war also ein Satellit, der im Mai 1999 in Umlaufbahn gebracht wurde und dann Wetter beobachtet hat. Und diesen Satellit haben sie eben 2007, am 11. Januar 2007, mit einer Rakete abgeschossen. Also China hat eine Anti-Satellitenrakete entwickelt, haben die von der Erde aus abgeschossen ins Weltall, haben dieses Ding zerschossen, diesen Satelliten, haben 40.000 Trümmerteile erzeugt dabei, die größer als 1 Zentimeter waren und ein paar Millionen kleinerer Stücke. Und seitdem gibt es da eben eine gewaltige Trümmerwolke, die sich ausbreitet und da im Orbit rumfliegt. Ja, und alles, was da durch muss, früher oder später, ja, kriegt Probleme. Zum Beispiel eben auch die Raumstation muss da eben auch ab und zu mal ausweichen. Es ist auch schon so ein Kleinsatellit, also so ein CubeSat, ist auch schon mal durch diese Wolke zerstört worden. Also ja, also sowas kommt vor. Und dann gab es ja auch noch diese Kollision, die berühmte zwischen, welche war das? Ein Iridium, ich weiß gerade nicht welcher, Iridium 33 und Kosmos 2251, ein russischer Nachrichtensatellit. Und die sind auch kollidiert miteinander. Also der eine war noch aktiv, Iridium, der war noch aktiv, Kosmos nicht. Aber also eigentlich war die Vorhersage, dass die in 600 Metern Abstand aneinander vorbeifliegen, was eigentlich ausreichender Abstand wäre. Aber es ist halt schwer, so eine Bahn da exakt zu berechnen da oben. Also es ist nicht schwer, es ist sehr, sehr aufwendig, es exakt zu berechnen. Da kommst du mit Newton allein nicht mehr aus, da musst du wirklich Unmengen andere Kleinigkeiten mit berücksichtigen. Ja, und in dem Fall war die Fehlergrenze offensichtlich groß genug, dass die beiden sich getroffen haben. Und auch da jede Menge Trümmer sind entstanden. Also der eine war 25 Meter lang, der andere 17 Meter lang, sind mit 11,6 Kilometer pro Sekunde aufeinander gestoßen. Naja, und dann gab es auch noch Trümmerwolken von den beiden. Auch da hier 2.500 größere Bruchstücke, paar hunderttausend kleinere Bruchstücke. Also sowas kommt vor. Und umso öfter, je mehr wir da oben haben, und wir wissen ja, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass verschiedenste Organisationen wirklich gigantische Satellitenkonstellationen planen für die Zukunft, wo Zehntausende Satelliten neu dazukommen. Das heißt, das macht die Angelegenheit dann nicht unbedingt einfacher. Mhm. Und es gibt halt tatsächlich ja keinen wirklich brauchbaren, vernünftigen Weg momentan, diesen Weltraummüll wieder irgendwie loszuwerden. Ja, also diese Weltraumputze funktioniert nicht. Also dafür ist der Weltraum zu groß. Es gibt jede Menge Techniken, wie man Satelliten theoretisch quasi aufräumen könnte. Das einfachste wäre nachhaltig denken, vorausschauend denken, nämlich indem man gar nicht erst es dazu kommen lässt, dass der da unnötig rumfliegt, der Satellit, sondern man baut einen Satelliten, und wenn der dann das gemacht hat, was er tun sollte, dann steuert man den absichtlich in die Atmosphäre, wo er verglüht, oder weit hinaus in den Weltall. Und jetzt darfst du dreimal raten, oder wahrscheinlich musst du dreimal raten, warum das sehr oft nicht passiert.
Ah, na, da gibt's wahrscheinlich verschiedene Gründe, oder? Einfach lohnt sich nicht, darüber nachzudenken.
Naja, es lohnt sich insofern nicht.
Gibt keine Gesetze, die einen dazu verpflichten, das zu tun, und drum tue ich es auch nicht.
Es lohnt sich nicht, war der richtige Ansatz, weil du brauchst Treibstoff, um das zu machen, und dann musst du dir überlegen, nehme ich den Treibstoff, um den Satellit aufzuräumen, oder nehme ich den Treibstoff, um noch ein bisschen länger das zu machen mit dem Satelliten, was er machen sollte. Und die wenigsten Dinge da oben sind ja die Satelliten, über die wir meistens reden, also wissenschaftliche Instrumente, die von wissenschaftlichen Instituten da hochgeschickt worden sind, ja. Sondern die allermeisten, das sind ja wirklich Körner der Wirtschaft, der Industrie, die machen da irgendwie Kommunikation, die machen Erdbeobachtung oder sonst irgendwas Wirtschaftliches, ja. Und dann schlägt der Kapitalismus zu. Und wenn ich noch ein bisschen Geld verdienen kann, dann verdiene ich das Geld und überlasst den Satelliten sich selbst. Und dann kommt noch ein zweiter Aspekt dazu, nämlich der Klimawandel, überraschenderweise. Der führt auch dazu, ich meine, es ist wenig überraschend, dass der Klimawandel alles schlimmer macht. Es ist ein bisschen überraschend vielleicht, dass er auch das schlimmer macht, das Weltraummüllproblem, aber er macht schlimmer. Denn wenn wir CO2 freisetzen, führt das zu einer Aufheizung hier unten auf der Erde, also in der Erd bodennahen Atmosphärenschicht, weil da sehr viele Moleküle sind und ja, da das CO2 eben dazu führt, dass die Wärme eben an andere Moleküle abgegeben wird und so weiter. Und da unten wird's warm. Aber weiter oben am oberen Ende der Atmosphäre, wo die Dichte schon sehr, sehr gering ist, da führt das CO2 zu einer Abkühlung. Ja, kann man sich, die Details sind jetzt komplex, aber man kann sich's leicht klar machen, dass wenn wir die Atmosphäre sehr heiß machen, dann kühlt sie auch schneller aus. Und wenn sie kühler wird, dann zieht sie sich zusammen. Das heißt, die Teile, die eigentlich von selbst im Laufe der Zeit, so in wenigen Jahren, durch die Reibung mit der Atmosphäre eh abstürzen würden und dann kein Problem mehr darstellen würden, tun das jetzt nicht mehr so schnell, weil die Atmosphäre nicht mehr da ist, mit der sie das tun könnten. Das heißt, der Klimawandel macht tatsächlich das Weltraummüllproblem noch schlimmer als vorher. Es ist halt schwer, das Weltraummüll los, aber du kannst jetzt quasi, ich war mal auf einer Konferenz für Weltraummüllforschung. Ja, weil das auch ein bisschen so mit Himmelsmechanik zu tun hat. Und es war eine sehr absurde Konferenz. Also die Hälfte der Leute dort waren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die andere Hälfte ist in Uniform rumgelaufen, weil sie nämlich Militärtypen waren. Also das war eine sehr spannende, war nicht so locker und lustig wie bei anderen wissenschaftlichen Konferenzen. Aber war ganz spannend. Und natürlich gibt es Konzepte. Also es gab, du kannst zum Beispiel hier tatsächlich so, ja, irgendwo hinfliegen mit einem Teil, dir ein anderes Teil greifen und es dann ja an dich ziehen und dann gemeinsam mit dem abstürzen. Oder du kannst irgendwelche Kabel losschicken und an Weltraummüllstücke dranhängen. Und dann, wenn diese Kabel dann weit genug in die Atmosphäre runterhängen, dann können die auch quasi durch die Reibung dafür sorgen, dass dann das Kabel mitsamt dem dranhängenden Müllstück abstürzt und so weiter. Also es gibt jede Menge Müllentsorgungstechniken. Das Problem ist, du kannst halt nicht so wie mit einem Müllauto von Haus zu Haus fahren und überall einsammeln, sondern du brauchst momentan, vereinfacht gesagt, pro Weltraummüll eine Mission und erzeugst dabei aber natürlich mehr Weltraummüll, wenn du so eine Mission machst. Das heißt, es führt noch nicht zu irgendwas. Wenn, dann bräuchtest du wirklich irgendwas. Ja, du müsstest, keine Ahnung, von der Erde mit Lasern die Weltraumstücke vaporisieren. Aber ja, dann kommt sicherlich irgendjemand auf die Idee, dass man mit einem großen, starken Laser, der in den Weltraum schießen kann, auch andere Sachen machen kann als aufräumen.
Ja, Weltraumlaser hört sich prinzipiell nicht nach einer guten Idee an.
Oder vielleicht müsste man irgendwie was Roboter-automatisiertes machen, das sich dann irgendwie selbst mit Sonnenenergie versorgt und automatisiert von A nach B fliegen, aber da reicht dann eins, da brauchst du einen ganzen Schwarm. Ja, und irgendwie so intelligente, halbintelligente Roboter-Sonden, die sich vielleicht auch noch selbst replizieren, damit es genug da sind und durch die Gegend fliegen und Sachen aufräumen. Auch das hat dystopisches Potenzial. Mhm. Also ja, momentan ist das Problem des Weltraummülls noch nicht gelöst und es schaut eher so aus, als würde es noch schlimmer werden. Also man muss auf jeden Fall, wie bei allen großen Problemen, ja, nachhaltig arbeiten, also dafür sorgen, dass nicht mehr neuer Weltraummüll entsteht, aber das ist halt ein Problem. Ja, es ist das gleiche Problem wie bei der Klimakrise. Das ist was, was alle betrifft. Es ist was sich nur global lösen lässt, weil es nutzt halt nichts, wenn sich jetzt das eine Land hier voll einschränkt. Es gibt ja so ESA und NASA und so weiter, die haben ja tatsächlich Richtlinien, dass sie sagen, man muss dafür sorgen, dass das Stück, was wir raufschießen, dann auch wieder sicher entsorgt wird. Solche Richtlinien gibt es ja, aber wenn dann irgendwie China kommt und wieder auf irgendwas ballert und dann hast du wieder eine Million neue Trümmer rumliegen, ist auch nicht wirklich geholfen. Das heißt, das ist ein globales Problem und dass wir nicht gut sind, globale Probleme zu lösen, haben wir in den letzten Jahren schon mehrmals gesehen.
Ja, das Problem bei diesen Dingen ist halt immer, dass der Vorteil für sehr wenige Personen ist oder für eine kleine Gruppe und der Nachteil dann sich auf alle aufteilt. Das heißt, solche Dinge kann man nicht durch individuelle Verantwortung lösen, weil das greift nicht und das soll es auch gar nicht. Ne? Es braucht da halt einfach politische Lösungen dafür und die sind global natürlich schwer zu erreichen, weil wir noch keine globale Regierung da irgendwie haben.
In dem Fall ist sowieso, ich meine, das, was ja hier bei der Klimakrise immer gesagt wird, diese individuelle Verantwortung, natürlich haben wir auch eine individuelle Verantwortung, aber die ist halt dramatisch viel geringer als die politische Verantwortung. Also wenn man die Klimakrise lösen will, dann bringt es jetzt nichts.
Ja, und ineffektiver ja, ist halt vor
also
allem
ob ich jetzt,
ist auch gemein, das irgendwie auf das Individuum umzulegen.
Ja, das ist ja auch Taktik. Also das ist ja auch eine die Geschichte.
Neoliberalismus mit dem, nennt man diese Taktik. Diese Vereinzelung von Verantwortung und Verantwortung im Guten wie im Schlechten. Na, jeder ist für sich selbst verantwortlich, für sein eigenes Tun und für sein Glück und Leid. Und das ist halt eigentlich die Wurzel allen Übels, Leute, glaubt mir.
Ja, also dieses Konzept des ökologischen Fußabdruckes, ja, wo du dir 100.000 Internetseiten ausrechnen kannst, wie dein persönlicher CO2-Abdruck ist und so weiter, dieser Carbon Footprint, der ist ja auch popularisiert worden von irgendeiner Erdölfirma. Ich weiß nicht, ob Shell oder BP oder ich weiß nicht, was war. Ja, was halt schön ist, wenn man sagen kann, hier, jetzt reißt du dich zusammen. Weil
genau.
Aber das Ding ist, also bei der Klimakrise kann man das zumindest noch machen. Man soll es nicht machen, aber es ist zumindest noch, hat so eine verquere Logik, das zu sagen. Hier, jetzt, wenn sich alle zusammenreißen, und das stimmt auch, ja, wenn jeder Mensch auf der Welt sich zusammenreißen würde, dann und nicht mehr irgendwie hier ins Flugzeug steigen würde und nicht mehr mit dem Auto fahren würde und nur noch vegan essen würde und so weiter, ja, dann wäre das Problem auch gelöst. Aber das funktioniert halt nicht, ja, sondern es braucht halt wirklich politische Lösungen. Aber jetzt hier beim Weltraummüll, ich schmeiße ja keinen Müll ins All. Also ich kann ja da wirklich nichts tun. Also das ist ja, da kann ich ja echt nichts tun.
Weniger Weltraummüll erzeugen.
Also
weniger Internet verwenden.
Ja, aber gut, das kommt.
Gibt sicher irgendeine Art und Weise, wie man das auf die individuelle Verantwortung runtermünzen kann.
Ja, aber in dem Fall ist es wirklich eine politische Sache, die da gemacht werden muss. Und das Problem ist, dass sie auch wirklich, also das ist ja auch wieder ein klassisches Problem. Also es ist eine Ressourcenausbeutung, wenn man so will. Ja, der Weltraum ist auch eine Ressource, eine wichtige Ressource für uns alle. Also die ganze moderne Logistik funktioniert nur durch GPS-Satelliten, durch Navigationssatelliten. Also die ganzen globalen Warenketten würden nicht mehr so funktionieren, wenn wir keine Satelliten dort hätten. Ja, Wettervorhersage, das ist extrem wichtig. Nicht nur, dass du irgendwie weißt, ob du jetzt morgen auf den Berg rauf kannst oder nicht, sondern das ist auch für ganz viele andere, für die Wirtschaft, auch Industrie, extrem wichtig zu wissen, wie das Wetter ist. Also da hängt wahnsinnig viel ab von dieser Ressource Weltall. Mhm. Und genauso wie bei anderen Ressourcen ist es halt, ja, irgendwann haben wir die so weit ausgebeutet, ist in dem Fall das falsche Wort, aber halt, ja, irgendwann haben wir sie kaputt gemacht, wenn wir so weitermachen. Und dann, ja, dann schauen wir alle blöd. Also ist das Problem. Aber bis es soweit ist, kann man halt immer noch Gewinn draus machen. Das ist das Problem. Ja, also keine guten Nachrichten, aber zumindestens, es ist ja auch so absurd, ja, also dass, wenn man sich mit dieser Thematik Weltraummüll beschäftigt, habe ich ja schon ein paar Mal gemacht, auch ist auch durchaus noch aus wissenschaftlicher Sicht, dass ich noch gearbeitet habe an der Sternwarte. Es ist ja absurd, dass Weltraummüll ein eigener Forschungszweig ist. Dass da Leute nichts anderes tun in ihrer beruflichen Karriere, als sich mit hier der Nachverfolgung vom Weltraummüll zu beschäftigen oder Raumsonden designen, die Weltraummüll machen oder die Dynamik, die Himmelsmechanik von Weltraummüll berechnen. Also das ist, ich finde das, es ist interessant, aber es ist ja komplett absurd, dass wir eine Wissenschaft entwickelt haben, dass wir eine Wissenschaft für unseren Müll entwickelt haben.
Ja, naja, auf der Erde ja auch, ne? Warum nicht im Weltraum? So überall dorthin, wo sich unser Einfluss hinzieht, gibt's natürlich dann das Müllproblem. Ja.
Ja, aber wie gesagt, ich verlinke auch den zweiten Artikel, Looking Out for a Sustainable Space. Der ist wesentlich kürzer und auch wesentlich einfacher zu lesen als der erste. Also den kann man auch ohne jetzt groß mathematische Formeln verstehen zu müssen oder Ahnung von Himmelsmechanik zu haben, kann man sich den durchlesen. Also der ist auch sehr interessant. Verlinke ich beide in den Shownotes, weil das war ja nur hier die Einleitung. Und die eigentliche Astrogeschichte, die jetzt kommt, ja, ich habe halt irgendwie ein Thema, die hat auch mit Müll und Verschmutzung zu tun. Aber nicht mit unserer oder zumindest nicht direkt mit unserer, sondern mit, ja, wenn man so will, außerirdischem Müll.
Ja, schieben wir es einfach auf die Außerirdischen. Gute Idee.
Nein, es geht um eine Arbeit, die vor kurzem erschienen ist, beziehungsweise, ja, ich glaube, sie ist vor kurzem erschienen. Also ich habe hier den Preprint, aber der zieht sich schon auf eine Arbeit, die demnächst erscheinen wird. Also es ist offiziell begutachtet und alles. Und zwar geht es um den Nachweis von FCKWs in der Atmosphäre von habitablen Planeten bei M-Zwergen. ist jetzt die freie Übersetzung.
Schauen, ob die Außerirdischen auch ein Ozonloch irgendwie generiert haben.
Ja und nein, also nicht unbedingt
Haarspray.
Nicht unbedingt Ozonloch, aber der, was stellt der Planet voller Wookies vor? Also
sofort zum Scheitern verurteilt.
Ja, oder ja. Oder hier Alf, ja, Melmac, ja, du weißt ja noch, wie Melmac zerstört worden ist?
Nein,
weil sie alle
mit Haarspray zu tun?
Nein, aber sie haben alle gleichzeitig ihre Föhns eingeschaltet und dann ist er explodiert.
Nein, ja. Das hast du jetzt ausgedacht.
Nein. Hast du die Alf gesehen? Aber auf jeden Fall ist Melmac zerstört worden, weil alle gleichzeitig ihre Haarföhns eingeschaltet hatten.
Das ist an mir vorbeigegangen als Kind. Das ist ja eine geile Idee.
Ja, also das war das Ende. Aber darum geht's nicht, ja. Also wir suchen jetzt nicht nach dem zerstörten Melmac, sondern es geht tatsächlich um etwas, wo auch das James Webb Space Telescope drin vorkommt, ja. Darum habe ich die Geschichte ausgesucht, weil das Ding ist ja jetzt im Weltall und es ist schon am Funktionieren. Also es macht schon Bilder. Es hat ein Selfie gemacht, also hat schon so Kalibrationssterne aufgenommen. Also da scheint alles ganz gut zu laufen.
Moment, Moment. Es hat ein Selfie gemacht?
Ja. Das,
wie?
Weiß ich nicht, aber ich habe Bilder gesehen, wo du den ausgerichteten Spiegel von Webb
so,
gesehen hast.
Okay, verstehe. Ja, ja, ein Selfie in dem Sinn von seinem Spiegel innen, ja, ja, innenleben. Ne. Ja, 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 okay.
Also, kein echtes Selfie. Ja.
Nicht von außen.
Nein.
Das würde mich jetzt interessieren, wie es das gemacht hat. Okay.
Ja, also aber das James Webb ist am Funktionieren und wird dann so, ich weiß nicht, den exakten Zeitplan habe ich jetzt nicht im Kopf, wie er sich jetzt vielleicht auch verändert hat oder nicht, aber irgendwann im späteren Frühjahr, im früheren Sommer, wird es dann auch die ersten Wissenschaftsbilder geben. Also wird die Wissenschaft anfangen mit James Webb. Wir haben ja schon über einiges gesprochen, was James Webb dann beobachten wird, wenn es soweit ist. Also im Prinzip wird es eh alles beobachten, aber zwei der großen Felder sind eben das, was du schon erzählt hast, in, glaube ich, einer der letzten Folgen, dass man eben probiert, möglichst weit zurückzuschauen, nach den allerersten Sternen, den allerersten Galaxien, ins dunkle Zeitalter des Universums. Aber zweiter wichtiger Punkt, den James Webb für uns erforschen soll, ist auch die, ja, die Atmosphären von extrasolaren Planeten. Also wir wissen, es gibt sehr, sehr viele extrasolare Planeten. Wir wissen, die haben auch Atmosphären, die meisten davon. Wir wissen, es gibt einige extrasolare Planeten, die zumindest von ihrer Größe, vom Abstand zu ihrem Stern her in einer Position wären, wo es dort theoretisch lebensfreundliche Bedingungen geben könnte. Ob es die auch in real gibt, das wissen wir nicht, weil wir dafür die Atmosphären genauer untersuchen müssten. Ja, weil die Atmosphäre sagt uns, ob es da jetzt hier wirklich irgendwie 100 Grad hat oder minus 100 Grad hat oder 20 Grad hat. Ja, also das können wir nur dann bestimmen, wenn wir wissen, wie die Atmosphäre genau zusammengesetzt ist. Und das können wir eben momentan noch nicht bestimmen. James Webb kann es auch nicht bei allen Planeten tun, aber bei einer bestimmten Art von Planet, wenn die genau in der richtigen Abstand sind und sich gut beobachten lassen, dann wird James Webb das tun können. Und dann wird es interessant, weil dann können wir schauen, was ist denn drin in der Atmosphäre. Ja, also ist das jetzt eine CO2-Atmosphäre wie am Mars, ja, oder ist es eine Atmosphäre mit Stickstoff oder ist da vielleicht Sauerstoff in der Atmosphäre drin und das wäre zum Beispiel spannend, ja, weil Sauerstoff zählt zu dem, was wir Biomarker nennen und das sind, ja, kann man das am einfachsten übersetzen, so allgemein, das sind Hinweise darauf, dass irgendwo Leben involviert sein könnte, weil dass es in der Atmosphäre der Erde so viel Sauerstoff gibt, irgendwie über 20%, liegt daran, dass auf der Erde Leben existiert. Das Leben produziert den Sauerstoff, ja, die Pflanzen, die Algen durch ihre Photosynthese und wenn die weg wären, wäre auch der Sauerstoff vergleichsweise schnell weg. Das heißt, das ist kein Beweis für die Existenz von Leben, wenn wir anderswo Sauerstoff finden würden in der Atmosphäre, aber es ist eben ein Hinweis. Ja, und wenn man mehrere solche Hinweise findet, dann ja, wird's immer interessanter. Und es gibt jetzt mehrere schon diverseste, nicht wahrscheinlich diverseste Unmengen an Papers, die sich schon damit beschäftigt haben, wo man welche Arten von Biomarkern finden könnte. Aber in dieser neuen Arbeit haben sie sich tatsächlich angeschaut und sie sind ein ganzer Haufen Leute aus den USA. Ja, die sind tatsächlich alle aus den USA. Ja, alles Amis. Also ein ganzer Haufen Amerikanerinnen und Amerikaner haben sich angeschaut, ob das James-Webb-Teleskop in der Lage wäre, die FCKWs nachzuweisen in der Atmosphäre von anderen Planeten, wenn sie denn dort wären. Weil FCKWs tatsächlich Gase sind, die es nach allem, was wir wissen, natürlich nicht gibt. Die entstehen nicht von selbst. Ja, die haben wir bei uns auf der Erde erfunden. Und ich reiße mich jetzt zusammen und erzähle nicht die Geschichte von dem Typen, der die FCKWs erfunden hat, obwohl die extrem cool ist. Ich verlinke sie in den Shownotes. Es war Thomas Midgley, der Mann, der im Alleingang am meisten Umweltschaden angerichtet hat auf diesem Planeten. Der hat nicht nur FCKWs erfunden, der hat auch das verbleite Benzin erfunden.
Geil.
Ja, aber
wirklich?
Ja, und beide Male wollte er eigentlich, er hat es nicht absichtlich gemacht, ja. Aber ja, ich
das sind diese Chemiker, oder?
Ich war ein Chemiker. Ich habe fürs Profil mal einen Artikel geschrieben, den verlinke ich in den Shownotes. Aber ist wirklich eine extrem coole Geschichte von dem Typen. Aber wie gesagt,
hat es was mit Haarföhnen zu tun?
Nein. Aber okay. Diese FCKWs, wie gesagt, nach allem, was wir wissen, existieren die nur, weil wir sie gemacht haben. Ja, also die meisten davon. Es gibt schon auch ein paar FCKWs, ist ja nicht nur ein Ding, sondern sind viele Dinge. Also diese Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Ja, da gibt es verschiedene davon. Und die meisten, die wir verwendet haben, waren das Frigen 11 und Frigen 12 ist der Trivialname. Ja, also das Trichlorfluormethan und Dichloridfluormethan. Fluormethan. Fluor oder Fluor? Keine Ahnung. Chemiker, sagt mir, wie es richtig gehört. Aber jedenfalls diese Dinger, die sind sehr häufig, ja, und die haben wir erfunden, eben als wunderbares Kältemittel. Davor waren halt Kältemittel extrem giftig. Da sind Menschen gestorben, weil der Kühlschrank ausgelaufen ist, ja. Darum haben wir gesagt, wir brauchen was Besseres, ja. Oder eben auch.
Es war wieder mal, wie so immer, so eine Geschichte, wo es mit einer guten Idee beginnt, oder einer guten Idee, ne, wo man etwas besser machen will und dann aber halt blöderweise dann auf etwas draufkommt, was im Endeffekt noch mehr Zerstörungswirkung entfaltet. Aber gut, das wussten sie natürlich damals noch nicht, klar. Genau.
Ja, und dann hat man sie als Kältemittel verwendet, eben als klassischerweise Treibgas in Sprühdosen, nicht nur für Haarspray, ja, also auch so Schaumstoff brauchst du auch ein Treibmittel, dass du den Schaumstoff aufschäumt und alles sozusagen. Also das hat man wirklich überall einsetzen können und auch eingesetzt. Und dann, ja, ist man draufgekommen, und zwar, da gab es auch einen Nobelpreis dafür, ist man draufgekommen, dass tatsächlich diese Stoffe, wenn sie dann eben in die Atmosphäre gelangen und in der Atmosphäre bleiben, in der oberen Atmosphäre, durch die Sonnenstrahlung im Wesentlichen, jetzt wieder chemisch sehr, sehr vereinfacht, aufgespalten werden können. Und dann mit dem Ozon dort reagieren, sich ans Ozon binden und so halt die Ozonschicht zerstören. Ja, das hat man vorher nicht gewusst, aber dann hat man es gewusst. Und das ist ja auch eine interessante Geschichte, dass das wirklich ziemlich bald, nachdem man das rausgefunden hat, ja, also 1974 ist das erste Mal, quasi gab es die ersten offiziellen Warnungen, dass das Zeug gefährlich ist. Das Ozonloch kennt man seit 1985 im Wesentlichen, und 1987 hat man schon das Protokoll von Montreal beschlossen und gesagt, wir verbieten das jetzt. Das wird nicht mehr verwendet. Und das hat ja auch funktioniert, hat gut funktioniert. Also wir haben immer noch Ozon, bisschen Ozonloch, aber es hat gut funktioniert, weil halt eben, ja, du konntest halt sehr einfach was anderes nehmen dafür. Also nicht sehr einfach, aber...
Und das war quasi ein Ding, das man einfach weglassen konnte.
Du musstest nicht so wie bei der Klimakrise das ganze System ändern, sondern du kannst einfach, nehmen halt das andere. Das Problem ist, komm mal wieder, man hat jetzt im Wesentlichen statt den FCKWs, hat man dann hauptsächlich FKWs verwendet. FKWs sind Fluorkohlenwasserstoffe. Die tun der Ozonschicht nichts, sind aber extremst fiese Treibhausgase. Also die FCKWs sind schon extrem fiese Treibhausgase. Also diese typischen FCKWs, die man da verwendet hat, haben teilweise ja auch einige bis zu ein paar hundert, paar tausend Mal stärkere Treibhausgaswirkung als CO2. Aber bei den FKWs, den Fluorkohlenwasserstoffen, da gibt's welche dabei, zum Beispiel Trifluormethan, ja, das ist 14.000 Mal stärker als CO2, was das Treibhauspotenzial angeht. Also ein Gramm von diesem Trifluormethan macht ja 14.000 Mal so viel Treibhauswirkung wie ein Gramm CO2. Ja, also das sind, und die anderen sind auch irgendwie hier 9.000-fache Treibhauspotenzial, 7.000-fache Treibhauspotenzial. Also das sind extrem fieses Zeug, was man da verwendet hat. Ja, es gibt auch ein Protokoll, das den Einsatz dieser Abgase einschränken soll. Das Kigali-Protokoll ist das. Wird halt probiert, da irgendwie was dazu tun, weil es wirklich auch tatsächlich einen großen Einfluss auf den Treibhaus, den Treibhauseffekt, auf die Klimakrise hat. Also man schätzt, wenn man es tatsächlich schafft, diese FKWs auch entsprechend einzuschränken, dann könnte man ja bis 2050 eine Abkühlung von ja so einen halben Grad bis 2100 so ein halbes Grad kriegen, quasi, dass wir nicht hätten. Ich sag's anders. Also wenn wir diese entsprechenden FKWs einschränken, dann bringt uns das ein halbes Grad beim Treibhauseffekt. Und das ist nicht wenig.
Wow, ja.
Ja, also da wird dran gearbeitet, aber das geht ja eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur kurz erklären, welche Gase es da geht. Aber die Frage ist, diese FCKWs oder auch FKWs, das ist in dem Fall wurscht, ja. Diese FCKWs, weil wir in dem Artikel geht es um die FCKWs, die wären kein Biomarker, die wären tatsächlich ja ein Technologiemarker, weil nach allem, was wir wissen, kann's die nicht geben, ohne dass da irgendwer sagt, wir machen das jetzt. Und die Frage ist, wenn die in der Atmosphäre eines anderen Himmelskörpers vorhanden wären, könnte man das messen? Ja, und die haben sich das angeschaut, einerseits bei einem Planeten des TRAPPIST-1-Sternensystems oder Planetensystems. Das ist ein ziemlich interessantes System, TRAPPIST-1, das ist ein Stern, das ist ein roter Zwerg, ja, ungefähr 40 Lichtjahre von der Erde entfernt. Und dort kennt man 7 Planeten. Ja, also ich glaube, das ist immer noch das System mit den meisten entdeckten Planeten. Und einer dieser Planeten, TRAPPIST-1e, der liegt genau dort, wo theoretisch die habitable Zone ist. Also wenn dort auf dem Planeten die richtigen Bedingungen herrschen, könnten dort die Lebensbedingungen ja freundlich sein. Muss nicht so sein, hängt von der Atmosphäre ab und so weiter, aber im Prinzip wäre das möglich, dass dort Leben existieren könnte. Also darum haben sie geschaut, ja, wenn in der Atmosphäre von TRAPPIST-1e, wenn da FCKWs drin wären, könnte man das sehen mit dem James-Webb-Teleskop. Und dann haben sie noch einen zweiten, so einen generischen Stern angeschaut, also einfach ja so einen fiktiven Stern, auch so einen roten Zwerg, 3300 Kelvin heiß, 5 Parsec entfernt. Und 5 Parsec sind, warte mal, auch ungefähr so 15 bis 20 Lichtjahre entfernt. Genau, also diese beiden Fälle. Also einmal den realen TRAPPIST-1 und einmal so einen fiktiven generischen roten Zwergstern. Und haben geschaut, ja, könnte man das sehen? Und sind davon ausgegangen, dass eben, sie haben einmal geschaut, die gleiche Menge an Ozon, die gleiche Menge an Treibhausgasen, die wir bei uns in der Atmosphäre gehabt haben vor dem Montreal-Protokoll, und dann das, was quasi passiert wäre, wenn wir nicht aufgehört hätten, das einzuschränken. Da gibt's auch so eine schöne Grafik in dieser Arbeit, wo du halt siehst, einmal, die haben zumindest das Phrygen 11 und das Phrygen 12 untersucht, diese beiden häufigsten FCKWs. Da siehst du schön so die historischen Messungen. Da sieht man wunderbar den Einfluss, ja, von globalen politischen Entscheidungen. Da ist eine Kurve, die zuerst ziemlich linear ansteigt, im Laufe der Zeit die Menge an FCKWs in der Atmosphäre, und dann im Wesentlichen so ab 1990 abbiegt und sinkt. In beiden Fällen. Da sieht man genau, okay, da haben wir beschlossen, wir machen das nicht mehr, und dann hat es auch funktioniert. Aber wenn das halt weiter wachsen lässt, also ohne dieses Montreal-Protokoll, dann hätten wir jetzt ungefähr so die doppelte Menge, die wir damals hatten, in der Atmosphäre drin. Das heißt, die haben sich dann auch angeschaut, ja, den Fall eben die Menge, die wir hatten, die doppelte Menge, und dann, glaube ich, die fünffache Menge haben sie auch noch angeschaut, weil, weiß man nicht, was die Aliens so treiben. Und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass, also erstmal kannst du natürlich das sehr gut theoretisch modellieren. Ja, also du weißt, was für Moleküle das sind. Du kannst im Labor genau schauen, was würden die für eine Signatur verursachen. Und mit Signatur meint man jetzt Folgendes. Du schaust dir den Stern an und gehst davon aus, dass von uns aus gesehen der Planet genau vor dem Stern vorüberzieht, ja, so dass es einen Moment gibt, wo Sternenlicht durch die Atmosphäre des Planeten durchleuchtet zu uns. Und in dem Moment kann ich ein sogenanntes Transitspektrum machen. Das heißt, ich kann dann das Licht des Sterns beobachten, und je nachdem, was in der Atmosphäre drin ist, fehlt mir ein bisschen was von dem Licht, ja, weil die verschiedenen Moleküle bestimmte Wellenlängen absorbieren. Und diese FCKWs, die haben sehr charakteristische Signaturen, die könnte man erkennen. Die Frage ist nur, klappt's im konkreten Fall? Also ist das Teleskop mit seinen Instrumenten gut genug? Und vor allem hängt es auch vom Stern ab. Ja, es hängt auch davon ab, wie hell der Stern ist, wie aktiv der Stern ist und so weiter. Also bei Sternen, die relativ klein sind, geht's einfacher, weil dann der Transit besser funktioniert, um das zu machen. Also die ganzen Details der Beobachtung spare ich mir jetzt aus, sondern komme zu den Ergebnissen. Und da sagen sie tatsächlich, dass sie mit dem James Webb Teleskop, ja, wenn man jetzt hier davon ausgeht, dass wir die FCKWs dort haben bei TRAPPIST 1, die wir halt hatten, dann kann man mit einem Signal zu Rauschverhältnis von 3, was jetzt nicht so gut ist, aber immerhin, mit 100 Stunden Beobachtung könnte man genug Daten zusammenkriegen, um das nachzuweisen. Also um darauf hinzuweisen. Ja, wenn die doppelt so viel FCKWs drin hätten, dann hätte man schon ein Signal zu Rauschverhältnis von 5. Also dann wäre die Beobachtung deutlich besser abgesichert. Und auch wieder 100 Stunden Beobachtungszeit. Und wenn die 5-mal so viel FCKWs drin hätten, ja, dann hätten wir es ziemlich sicher nachgewiesen, dass mit 100 Stunden Beobachtung. Und ja, bei dem anderen sind die Zahlen ähnlich. Das Problem, ja, wo kriegst du jetzt 100 Stunden Beobachtung?
100 Stunden ist viel.
Weil das ist nur 100 Stunden, ist jetzt nur der reine
Transit. Das sind die großen Programme, die sie jetzt machen am James Webb, die haben so
100 Stunden. In dem Fall wäre es vermutlich das größte Programm von James Webb, weil diese 100 Stunden sind nur der reine Transit. Also nur dort, wo der Planet gerade so steht, dass Licht durchgeht, durch die Atmosphäre zu uns.
Verstehe.
Das heißt, die sagen, wenn du das so berechnest, weil du musst ja auch davor beobachten, du musst danach beobachten, du hast nicht immer Transits, ja, die kommen ja auch zu bestimmten Zeiten und sind nicht immer da. Sie sagen, im Wesentlichen würde das darauf hinauflaufen, dass du insgesamt 100 Transits mindestens beobachten musst. Und diese 100 Transits, die finden statt von, wenn du jetzt anfängst, im Juni 2022, dann ist Transit Nummer 100 im Juli 2028, was schon weit über die zumindest nominale Lebenszeit von Webb hinausgeht, also 5 Jahre. Wir wissen jetzt, dass es ein bisschen länger gelaufen wird, vermutlich 10 Jahre, aber trotzdem müsstest du im Wesentlichen Webb nur für dieses Ding einsetzen.
Und nur für einen Stern, ne?
Ja, genau.
Also, ja.
Und da werden vermutlich ziemlich viele angefressen drauf. Also, weil nicht sichergestellt ist, dass das Erfolg hat. Ja, also, wenn es Erfolg hätte, dann wäre es absolut guter Einsatz von Ressourcen, aber ja.
Naja, und vor allem muss man halt auch, das ist halt noch begrenzter, weil wenn diese Zivilisation, dieses FCKW weiter erzeugt und in großem Maße, dann ist sie ja bald auch irgendwie dahin. Das heißt, man nimmt mal an, dass es so wie bei uns dann hoffentlich für sie gelaufen ist, dass sie das dann ziemlich schnell aus der Atmosphäre auch wieder raus haben wollen und dass der Zeitraum, wo man das dann nachweisen könnte, na, wie lang war der bei der Erde? 10 Jahre oder irgendwie so, ne?
Ja,
mittlerweile sind ja die Levels bei uns auch schon wieder gesunken. Oder 20, wie auch immer, ne? Das heißt, du müsstest den Planeten genau in dem Zeitraum erwischen. Das heißt, es müsste eine Zivilisation sein, die genau mehr oder weniger auf dem gleichen Stand ist wie wir, ne?
Nicht unbedingt. Also das sprechen sie tatsächlich an im letzten Abschnitt ihres Artikels, dass nur weil es bei uns schlecht gelaufen ist mit den FCKWs, das anderswo nicht sein muss. Ja, also sie sagen, dass zum Beispiel Planeten, die kleine, also Zwergsterne, K- und M-Zwerge, also rote Zwerge umkreisen, die können, zumindest laut den Modellen, die sie haben, Ozon leichter in der Atmosphäre ansammeln. Ja, das heißt, wenn du mehr Ozon hast, dann kannst du da auch mehr FCKWs reinhauen, ohne dass was passiert. Ja, also das heißt, das kannst du absichtlich machen und du kannst auch, je nachdem, du weißt ja, wir wissen ja nicht, was für ein Planet das ist und wie die Bedingungen wirklich dort sind. Aber es kann ja auch sein, dass es denen zu kalt ist dort und die es aufwärmen wollen. Ja, dann haust du natürlich auch irgendwie FCKWs rein, weil das halt noch viel potentere Treibhausgase sind als CO2. In jedem Paper, das sich mit dem Terraforming vom Mars beschäftigt, zum Beispiel, geht man davon aus, dass man dort möglichst viel FCKW in die Atmosphäre reinschmeißt, um den Mars in einer halbwegs vernünftigen Zeit, beziehungsweise halt, es ist vernünftig, also ja, zehntausende Jahre, aber nur das, also alles andere wird noch länger dauern, um den Mars aufzuheizen. Das heißt, wenn es denen darum ginge, verstehe, den Planeten warm zu machen, dann hätten die vielleicht noch viel mehr von dem Zeug da drinnen. Ja, also im Wesentlichen läuft es also hinaus, das sind Aliens, die können irgendwie sein und sich irgendwas denken, das nichts mit dem zu tun haben muss, was wir uns denken.
Man könnte eine terraformende Zivilisation ziemlich leicht entdecken, weil die hätten dann natürlich große Mengen an FCKW in der Atmosphäre des zu terraformenden Planeten.
Ja, ja, oder halt eine, die noch größere Trottel sind als wir. Auch möglich. Sagt der Kaya, dass
man hält es kaum für möglich, aber ja, es ist in der Tat eine Option. Ja.
Wir sind ja von der Science-Fiction drauf gedrillt, die Aliens immer so als Überwesen zu sehen, die alle viel schlauer und besser sind als wir, aber wir können ja genauso Trotteln sein. Ja, also vielleicht sind wir die Gescheitesten im Universum.
Magie, sagt das nicht. Welch tragischer Gedanke.
Kann man es ausschließen?
Nein, natürlich nicht, aber will man es glauben? Naja, aber super Geschichte. Na, aber was ist dann die Moral von der Geschichte? Es wird das James Webb vermutlich nicht. Haben Sie beantragt? Haben Sie was beantragt?
Das stand da jetzt nicht drin, glaube ich nicht, aber Sie wollten einfach nur sagen, prinzipiell wäre es möglich, ja. Also das ist was, also bis jetzt haben wir ja immer nur diese ganze Biosignaturenforschung, die hat sich halt auf sowas eben wie Sauerstoff oder eben auch Ozon zum Beispiel, ja, konzentriert, weil das eben Dinge sind, die man eben tatsächlich auch, da brauchst du halt Algen dafür, damit du solche Biomarker nachweisen kannst. Und alles andere, wir hatten ja auch schon eine eigene Folge über solche Technosignaturen gemacht, wo es halt darum ging, welche Dyson-Sphären oder irgendwie so einen anderen Kram, ja, das schon in wirklich Science-Fiction-Richtung geht und wo es halt irgendwie auch kaum möglich ist, sowas nachzuweisen. Aber jetzt mit diesen FCKWs hast du eben den Fall, dass das eben eine sehr, sehr gute Technosignatur wäre und, wie die jetzt gezeigt haben, zumindestens auf unserem technologischen Level, was den Nachweis angeht. Also das ist zumindest eine interessante Information. Und wer weiß, also wir kriegen ja hoffentlich noch bessere Teleskope als das Webb. Ja, und dann das, was jetzt schwierig ist, ist dann in 10, 20 Jahren vielleicht einfach. Und dann kannst du halt einfach auch genauso, dann stellst du so ein Teil ins Weltall und machst irgendwie eine Durchmusterung und guckst dir halt die im 50 Lichtjahre Umkreis alle Atmosphären an und schaust, ob da irgendwo FCKW drin ist. Wenn wir nicht das Kessler-Syndrom ausgelöst haben, bis dahin überhaupt nichts mehr im Weltall machen können.
Nichts mehr rausschießen können, ja. Naja.
Und wir können uns auch sicher sein, dass man uns nicht sieht. Also selbst wenn auf Trappist 1 welche wohnen, ja, und wir nachschauen könnten, ob das Umweltschweine sind, die können bei uns nicht schauen. Haben sie auch gesagt, weil dieses Ganze nicht symmetrisch ist, weil das eben, wie gesagt, auch vom Stern abhängt und vom Abstand des Planeten zum Stern. Also der Planet bei Trappist 1 ist sehr viel näher am Stern dran, weil eben der Stern sehr viel kühler ist als die Sonne. Das heißt, wenn die Aliens dort einen James Webb hätten, könnten die die FCKWs bei uns nicht nachweisen.
Das wäre auch James Webb geheißen.
Ja, das wäre ein Zufall. Ja, da würde ich mich wundern.
Was, ihr auch?
Ja, das war
aber spannend.
Meine Geschichte über diverse Arten von Müll im Weltall.
Und was das James Webb Space Telescope als erstes wirklich beobachten wird, das kommt dann vielleicht in einer der nächsten Folgen von meiner Seite.
Bin ich schon gespannt.
Schauen wir mal. Wenn es nicht irgendwelche neueren Pressing News gibt, auf die ich noch ausweichen muss, aber ich habe mir schon angeschaut, was es beobachten wird. Es ist sehr, sehr aufregend. Ich habe richtig Melancholie bekommen, weil ich irgendwie nicht mehr dabei bin. So irgendwie so, oh, ich will auch. Aber gut, ja. Nee, dann, das kommt das nächste Mal.
Dann frage ich jetzt nicht nach, aber sondern ja, geh über zu dem, was unsere Hörerschaft gefragt hat. Und die hat natürlich wieder viel gefragt. Und eine Frage, die schon ein bisschen länger her ist, die stammt von Achim und fängt an mit: großartig, dass ihr euer neues Podcast-Projekt gestartet habt. Also da sieht man schon.
Das muss schon 2 Jahre her sein.
Ja. Und er hat einfach nicht wirklich was gefragt, sondern eine Liste mit Dingen aufgeschrieben, die er gerne besprochen hätte im Podcast. Und zwei der Dinge, eins war, wie funktioniert ein Astronomiestudium? Das besprechen wir regelmäßig.
Haben wir, glaube ich, schon abgehandelt, zumindest zu einem Großteil. Ja.
Und dann wollte er auch was wissen über Weltraumschrott, Zahlengeschichte, riesigen Ausblick. Ja, bitte sehr, Achim, haben wir jetzt gemacht. Ja. Also es war keine Frage, sondern nur ein Wunsch und der Wunsch wurde erfüllt. So, also wir können gleich zum nächsten zur nächsten Frage kommen, und zwar von Alex aus Jena.
Ja, wo ich seit, das ist ja deine Hut, also deine Ex-Hut.
Ja, eh, und ich war seit über 2 Jahren nicht mehr dort. Für mich ist es schon sehr. Aber im Sommer fahre ich wieder hin und halte einen Vortrag, der schon 2-mal verschoben worden ist, aber jetzt hoffentlich ist dann stattfindet, im Planetarium in Jena.
Cool.
Ältesten aktiven Planetarium der Welt. Dort, was erfunden wurde. Aber das erzählen wir.
Das ist ja auch eine eigene Geschichte.
Ja, die machen wir dann 2023. Wann ist genau, 100 Jahre Planetarium?
100 Jahre Planetarium.
Genau.
Ja, 2023.
Dann nächstes Jahr großes Planetarium-Special. So, aber Alex fragt, er hat am Nachthimmel eine Handvoll Male, also ein paar Mal, nehme ich an, wird Alex am Nachthimmel kurze, helle Lichtblitze, hat er gesehen, die weniger als eine Sekunde dauern. Seine naheliegende Erklärung, sagt er, sind Reflexionen von Satelliten, wo ich jetzt mal prinzipiell zustimmen würde, dass das durchaus sein kann. Mhm. Und seine Frage ist, gibt es im Universum Vorgänge, die solche kurzen Ereignisse im sichtbaren Bereich erzeugen? Also wenn man jetzt mal von Weltraumschrott, Satellitenreflexionen absieht, gibt es natürliche Phänomene, die Sekunden, kürzere Lichtphänomene im sichtbaren Bereich erzeugen können.
Das fragst du mich?
Ich frag das mal dich und dann dachte ich, schau mal, was du sagst.
Hast du dir das angeschaut? Hoffentlich, weil ich würde jetzt sagen, nein.
Ja.
Was sollen so in Sekunden? Das Ding ist ja immer, dass wenn sich etwas verändert, dann ist es meistens, also es verändert sich, weil sich ein Ding auf irgendeine Art und Weise bewegt und dieses Ding hat eine gewisse Größe und damit wir das irgendwie sehen können, muss das ein sehr großes Ding sein, wie zum Beispiel ein Stern. Ne? Und da verändert sich nichts auf so schnellen Zeitskalen, weil das Ding einfach zu groß ist. Ne?
Genau.
Das wäre jetzt meine naheliegende erste Erklärung.
Das ist auch eine sinnvolle Antwort, hätte ich auch mal so gesagt, dass alles, was kurz ist, ist auch klein, jetzt mal einfach gesagt, im Weltall. Genau. Also große Dinge verändern sich langsam. Wenn sich was schnell verändert, dann muss es klein sein. Also ein Beispiel jetzt wie ein Neutronenstern, ja. Der erzeugt sehr schnelle Veränderungen, aber halt nicht im sichtbaren Bereich, sondern im Radiobereich, was der Neutronenstern aber auch nur kann, weil er halt nur 10 Kilometer groß ist. Ja, drum kann der halt sich so schnell um seine Achse drehen, dass du halt dann wirklich irgendwie so Radioimpulse im Millisekundenbereich kriegst.
Und noch etwas, wenn etwas so schnelle Veränderungen zeigt, dann sind das ja meistens regelmäßige Veränderungen. Das heißt, es wäre dann nicht nur ein Lichtblitz, sondern eine periodische Reihe an sich schnell wiederholenden Lichtblitzen.
Genau.
Also könnte ich mir noch eher vorstellen, als ein einmaliges kurzes Aufleuchten von etwas.
Ja, also es gibt schon natürlich was einmalig kurz aufleuchten kann. Also
vielleicht haben Sie von der Raumstation den in hochgeheimen, in Entwicklung befindlichen Weltraumputze-Laser aufleuchten lassen, unabsichtlich auf die Erde gerichtet. Nein.
Ja, wir könnten das vielleicht gemein.
Nein, das war's nicht. Das wäre nicht neue Verschwörungstheorie gestartet.
Ja, wir könnten jetzt gemein sein, ja, und hier, wenn besserwisserisch sein, also das bin ich, du bist ja nicht gemein und besserwisserisch, aber nachdem Alex gefragt hat, gibt es im Universum Vorgänge, die solchen kurzen Ereignissen sich bereit erzeugen, dann kann ich sagen, ja, weil wir sind Teil des Universums und wenn ich dir für eine halbe Sekunde mit der Taschenlampe ins Auge leuchte, dann fällt das auch drunter. Aber das hat ja Alex nicht gemeint. Nein, aber es gibt, man kann sich schon Ereignisse vorstellen. Ja, so Sternschnuppe kann auch kurz dauern. Das kann natürlich sein. Ja, das ist wie so kurzes.
Ja, aber das ist ja immer in Bewegung. Das ist ja nicht ein Ding, ein punktförmiges Ding, das aufleuchtet.
Ja, so er hat jetzt einen kurzen hellen Lichtblitz. Also den kann man auch irgendwie. Würde ich jetzt irgendwie auch so eine Sternschnuppe, die, wenn die wirklich nur kurz ist, dann kann das schon so interpretiert werden. Wenn es jetzt Lichtblitz, also wenn es irgendwie ein Asteroid auf den Mond einschlägt zum Beispiel, das wäre vielleicht auch sowas, obwohl es vielleicht auch länger als eine Sekunde dauert, das Lichtereignis, das wäre vielleicht noch möglich. Und ansonsten, ja, alles andere, da sind wir dann im Science-Fiction-Bereich, irgendwie Laserschlacht im Weltall oder sonst irgendwas. Also nein, also nach unserer Vermutung, Alex, eher nicht. Also wenn, dann wären es wirklich Satellitenreflexionen gewesen sein oder wie die Disco im Nachbarort oder sonst irgendwas. Oder
und sogar für eine Reflexion von einem Satelliten scheint mir ein unter einer Sekunde dauernder Lichtblitz sehr kurz.
Wahrscheinlich, ja. Oder die, vielleicht waren es einfach Wolken vor Sternen. Wenn da so ein paar dünne Wolken rüberziehen, die du vielleicht im Dunkeln nicht sehen kannst, dann kann es so ausschauen, als wird der Stern halt kurz da und wieder weg.
Mhm. Oder es war Sirius, der blinkt immer sehr stark und da glauben manche Leute auch eben wieder, ist was los, wobei das nur die Atmosphäre ist.
Ja, also
wir wissen es nicht, kurz gesagt. Wir raten jetzt nicht weiter vor uns hin.
Aber wir können es jetzt ja nicht, wir können es nicht letztgültig beantworten, Alex, aber wir vermuten, dass es solche Vorgänge eher nicht gibt. Dann kommt eine Frage von Steffen. Und Steffen bezieht sich auf eine der letzten Folgen, ich glaube sogar auf die letzte Folge, ich bin mir nicht ganz sicher. Da ging es, irgendwann haben wir vermutlich was über Neutronensterne erzählt. Und es geht um ein zuckerwürfelgroßes Stück von einem Neutronenstern, weil Neutronensternmaterie misst man traditionell in Zuckerwürfelgröße.
In Teelöffel, habe ich mir gedacht.
Ich glaube, Zuckerwürfel. Und so ein Zuckerwürfel-Neutronenstern wiegt 1 Milliarde Tonne, ist so die klassische Zahl, ja. Also du nimmst 1 Milliarde Autos und quetscht die zusammen auf ein zuckerwürfelgroßes Stück und dann hast du Materie wie in einem Neutronenstern. So, jetzt stellt Steffen die durchaus vernünftige Frage. Würde dieser, also was würde geschehen, wenn man tatsächlich ein zuckerwürfelgroßes Stück von einem Neutronenstern rausbrechen könnte? Würde dieser Teil sein Volumen durch die eigene Masse weiter behalten oder bleibt die Masse eines Neutronensterns nur durch die gesamte Masse des Sterns so dicht? Würde ein zuckerwürfelgroßes Bruchstück eines Neutronensterns sich also, wenn man es weit genug von seinem Stern beamen könnte, schlagartig ausdehnen?
Naja, natürlich.
Würde ich auch sagen, ja, weil...
Ja, das Zeug ist ja nur deshalb, also das ist ja wieder nur so zusammengedrückt von der eigenen Masse, ne? Ja.
Also vermutlich wäre 1 Milliarde Tonne, ich meine, haben wir auf der Erde künstliche Objekte, die 1 Milliarde Tonne schwer sind, vermutlich, oder? Irgendwelche Gebäude werden schon 1 Milliarde Tonne wiegen oder Berge, Berge wiegen 1 Milliarde Tonne, ja, und Berge fallen mit deren Gewicht nicht in zu einem zuckerwürfelgroßen Stück zusammen, ja, also eine Masse von 1 Milliarde Tonnen reicht nicht aus, dass sie sich unter ihrem eigenen Gewicht zu einem Zuckerwürfel zusammenquetscht, dazu brauchst du wirklich die gesamte Masse von einem Neutronenstern, also hier 12 Kilometer, eine Kugel mit 12 Kilometer Durchmesser voll mit diesen 1 Milliarde Tonnen schweren Zuckerwürfeln, dann hält's zusammen, aber wenn man das einfach so rausholt, was auch nicht einfach ist, also ein Stück rausbrechen aus einem Neutronenstern, aber...
Womit? Vor allem, womit?
Ja.
Mit der Zuckerwürfelzange?
Genau. Dann wird sich das, ja, dann wird diese Materie...
Naja, ja, das sind schon wieder immer diese Was-wäre-wenn-Fragen, wo man dann irgendwie versucht, eine realistische Antwort zu geben, weil man sagt, natürlich, das Ding würde wahrscheinlich einfach explodieren, aber auf der anderen Seite, wenn es dann schon mal entartete Materie auf die Art und Weise ist, wie sie in Neutronensternen existiert, es würde wahrscheinlich auch davon abhängen, ob man es aus der Kruste rausbricht oder aus dem Inneren des Neutronensterns.
Ja, wir wissen ja nicht, was im Inneren drin ist.
Aber all diese Gedankenexperimente, na gut, sie sind Gedankenexperimente und es ist lustig, darüber nachzudenken, aber ja, eine realistische Antwort ist dann schwierig.
Ja.
Aber ja, es wird auf jeden Fall nicht von selber zusammenhalten. Das, so viel ist klar. Das ist nur durch die Gesamtmasse möglich. Ja.
So, kommen wir zu einer Frage, die tatsächlich kein Gedankenexperiment ist, wo man auch nicht irgendwie groß spekulieren muss. Und zwar ist diese Frage von Uli. Und die Frage lautet, woher wisst ihr, ob man der Erste oder vermutlich auch die Erste ist, der etwas entdeckt hat oder ob es schon jemand vor euch entdeckt hat. Ja, es gibt Kataloge für Asteroiden, Kometen und Planeten, muss man doch immer die aktuelle Position berechnen. Heutzutage nehmen euch Computer die Arbeit ab, aber war das nicht früher sehr viel Arbeit? Könnte man das mit Papierkatalog und Zettel schnell ausrechnen? Also Uli möchte gern wissen, woher weiß man, ob man als Erster was entdeckt hat oder ob schon wer anderer war?
Na ja, natürlich, wenn man das mit den ganzen 70 Milliarden von Katalogen, die es gibt, abgleichen muss. Das musst du auch schon tun, bevor du die Beobachtungen überhaupt beantragst. Du kannst nicht einfach sagen, hey, ich will das beobachten, sondern wollen ganz, ganz genau wissen, haben da schon andere Leute was dazu gemacht? Was wissen wir schon über das Objekt und Ding? Und wenn du irgendwie in deinen Beobachtungen dann etwas findest, ein neues Objekt zum Beispiel, dann lass du die Koordinaten dann natürlich dann nochmal durchlaufen durch alle möglichen Kataloge, die es ja online verfügbar gibt. Und genau, da musst du schauen. ob es das schon gibt oder nicht.
Ich glaube, da ist auch ein Missverständnis noch inkludiert bei der Frage, oder jetzt irgendwie kein Missverständnis im eigentlichen Sinn, sondern einfach eine falsche Vorstellung davon, wie Astronomie funktioniert. Also wir entdecken gar nicht so viel. Also natürlich entdecken wir jede Menge, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich jetzt hinstellt und sagt, so, jetzt entdecke ich mal einen Stern oder eine Galaxie. Also
ich habe in meiner Doktorarbeit irgendwie 200 neue Galaxien entdeckt.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also du kannst irgendwie machen.
Aber klar, weil man, sobald man Galaxien beobachtet.
Ja, machen Foto vom Himmel und da hast du Milliarden Sterne entdeckt.
Genau.
Also das ist also, wenn die Sache mit irgendwie Asteroiden und Kometen, die entdeckt man tatsächlich. Also ich erkläre mal den Fall vielleicht, weil da kenne ich mich ein bisschen aus, und dann kommen wir zu dem realistischeren Fall von dem, was du beschrieben hast. Also wenn ich jetzt irgendwie am Himmel im Teleskop draußen stehe und nach Asteroiden suche oder sowas, ja, oder Kometen, und dann entdecke ich was, dann sehe ich was. Okay, natürlich mache ich dann zuerst mal, bevor ich anfange, den Himmel zu beobachten, dann habe ich normalerweise schon, also mit ich meine ich jetzt nicht mich, weil ich tue das ja nicht, aber ich als generischer Astronom, ja, bevor ich das mache, schaue ich.
Florian Musterastronom heißt du dann.
Genau, ja. Bevor ich das mache, habe ich natürlich schon eine Ahnung, was da ist. Das heißt, ich habe dann eben ein Computerprogramm oder eine Karte, wo ich genau drauf sehe, was da alles ist am Himmel. Ja, ich habe einen Katalog, da sind alle Sterne drin. Ja, und ich habe vermutlich auch, wenn ich jetzt speziell auf Asteroidensuche aus bin, auch schon eine Simulation, was man ja leicht machen kann mit der modernen Computertechnik, kann ich auch rausfinden, okay, was fliegt denn da zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade beobachte? Was kommen denn da für Asteroiden gerade vorbei zum Beispiel? Ja? Also das kann man alles vorher wissen, und wenn ich es ernst nehme mit Entdecken, dann weiß ich das auch vorher. Das heißt, wenn ich wo durchschaue oder Fotos mache, Aufnahmen mache, dann habe ich schon mal eine Idee, was da alles sein soll, und dann, finde ich was nicht in meinem Katalog drin ist. Das muss noch nicht heißen, dass ich es entdeckt habe. Ja, weil man dann eben wirklich erst schauen muss, ja, hat es vielleicht irgendwie wer anderer zu einem anderen Zeitpunkt entdeckt, wo die Daten noch nicht so genau bekannt sind, dass die Bahn nur innerhalb von gewissen Fehlergrenzen bekannt ist und so weiter. Also da muss man das alles mit den entsprechenden Katalogen abgleichen. Da gibt's gerade bei Asteroiden im Sonnensystem, da gibt's offizielle Stellen, das Minor Planet Center zum Beispiel. Da kann ich genau nachschauen, was da alles schon an Daten existiert, und dann gleicht man das ab und dann schickt man das dorthin. Wenn ich der Meinung bin, ich hätte was Neues entdeckt, und dann machen die das nochmal, prüfen das nochmal und sagen dann, ja, du hast wirklich was entdeckt, was wir noch nicht kennen, oder, ja, nee, das Teil kennen wir schon, ist das Teil. Ja, also gibt auch ganz viele zum Beispiel, die wiederentdeckt sind, weil man zwischendurch sie aus den Augen verloren hat und die Bahndaten nicht gut genug bekannt waren, um die weiter zu verfolgen. Also das funktioniert da eben genauso, wie man sich's vorstellt. Man sieht was, von dem man denkt, das ist neu, dann schaut man nach, ist es wirklich neu, und wenn es wirklich neu ist, hat man es entdeckt. Früher war das nicht anders, es war halt nur aufwendiger, aber früher waren die Leute auch gescheiter in der Hinsicht. Also nicht gescheiter, aber die haben nicht so viel gesehen wie wir und haben immer mit den eigenen Augen durchschauen müssen. Und wenn du dein ganzes Leben damit verbringst, in der Nacht draußen zu stehen und durch ein Teleskop zu schauen, dann merkst du irgendwann halbwegs, was da für Sterne sind. Das heißt, die waren dann schon meistens halbwegs geübt darin, so wie Herschel zum Beispiel, ja, der den Uranus entdeckt hat. Ja, der hat durchgeschaut, gewusst, okay, das gehört da nicht hin. Also das hat man als Beobachter wie Herschel oder seine Schwester, die Kometen entdeckt hat, hat man schon so ein Gefühl dafür gehabt, was dahin gehört. Natürlich hat man das auch noch prüfen müssen mit Katalogen. Aber das ist eigentlich nicht der Normalfall. Sondern der Normalfall ist das, was du beschrieben hast. Du beobachtest irgendeine Gegend vom Himmel, weil du was wissen willst. Nicht, weil du was entdecken willst. Du willst wissen, wie halt die Zwerggalaxien funktionieren. Oder was auch immer du genau wissen wolltest, als du deine Galaxien entdeckt hast. Und dann machst du Bilder. Und dann ist da halt Zeug drauf, und weil das Universum halt voll mit Zeug ist, gibt's mehr Zeug, als man sinnvollerweise entdecken kann. Ja, das heißt, du hast dann halt irgendwie deine Galaxien, und du hast ihnen dann wahrscheinlich auch Namen gegeben, nehme ich an, du hast die irgendwie durchnummeriert oder katalogisiert.
Mhm.
Und hast die dann irgendwie RG1, Rotkreuzbauchgalaxie, RGG1, Rotkreuzbauchgalaxie 1 benannt.
Nein, sie hießen RR und dann eine laufende Nummer, weil der Katalog der Galaxienpaare, die ich da eigentlich untersucht habe, Rampazzo und wie hieß sein Kollege, noch irgendwas anderes mit R, den Katalog, quasi, der dem zugrunde gelegen ist. Und ja. Ich habe mal überlegt, ob ich sie dann doch RG nennen soll, weil es ist ähnlich genug, aber nein, ich habe mich dann da irgendwie zusammenreißen können, ja.
Ja, also wie gesagt, alles, was jetzt über Asteroiden und Kometen hinausgeht, oder halt auch irgendwie noch Planeten anderer Sterne, die entdeckt man auch noch, aber da ist auch die Gefahr nicht groß, dass man sich irgendwie vergewissern muss, ob es wer anderer schon entdeckt hat, weil ich muss ja suchen danach und ich werde jetzt, bevor ich die Beobachtungszeit beantrage, um mit dem Teleskop nach Planeten anderer Stelle zu suchen, dann schaue ich vernünftigerweise vorher, ob bei dem Stern, wo ich hin schon einer was entdeckt hat. Ja, also ich suche mir die Sterne aus, wo noch keiner was gefunden hat. Also das prüft man vorher. Und ansonsten hat man einfach so viele Daten, ja, so viele Sterne, so viele Galaxien, die man sieht. Ja, also man entdeckt sie zwar in einem gewissen Sinn, aber es ist halt so wie, keine Ahnung, Bäume entdecken im Wald. Also.
Ja, das ist ein guter Vergleich, ja. Naja, vor allem ist es halt auch nicht so, es ist nicht ganz so aufregend, wie man sich's vielleicht vorstellt. So, oh, ich habe da etwas Neues entdeckt, sondern man geht natürlich davon aus, dass man neue Objekte findet in seinen Beobachtungen, weil man sich ein Stück Himmel anschaut, das vielleicht so noch niemand beobachtet hat. Das ist ja auch gerade der Punkt, warum man das beobachtet. Und dann eben, wie du gesagt hast, man versucht ja herauszufinden, wie Dinge funktionieren und nicht nur quasi dieses, oh, ich habe es entdeckt, dass es da ist. Ne? Dass es da ist, das weiß ich eigentlich schon, aber ja.
Ja, liebe Medienmenschen, ja, wenn ihr uns interviewt und uns eine Freude machen wollt, die Einstiegsfrage, haben Sie heute schon einen Stern entdeckt? Die ist immer sehr beliebt in der Astronomie. Habe ich schon ein paar Mal bekommen.
Hat mich noch niemand gefragt.
Ja, ich kopf vielleicht irgendwann noch.
Haben Sie heute, das ist aber süß.
Ja, aber es zeigt halt, dass viele Menschen tatsächlich nicht ein bisschen realistische Vorstellungen davon haben, was in der Astronomie abgeht. Ja, also um die Frage von Uli zu beantworten, woher wisst ihr, ob man der Erste etwas entdeckt hat? Ja, man informiert sich.
Genau, man schaut einfach nach.
Und je nachdem, was man sucht, bei Asteroiden und Kometen, Planeten ist es schwierig, wenn man der Erste sein will, der einen Stern oder eine Galaxie entdeckt. Ja, das geht locker. Also da,
ja, und vor allem auch, und wenn man dann in einem Gebiet der Extragalaktik arbeitet und die Leute alle ihre Kataloge nicht veröffentlichen, weil sie gestört sind, Entschuldigung, dann ist es gar nicht so einfach, nämlich herauszufinden, ob andere Leute da schon was entdeckt haben oder nicht, weil sie einem das nicht verraten, sondern nur sagen, wir haben entdeckt, dass Dinge so und so sind, aber warum, das sagen sie einem nicht, damit man es ja nicht irgendwie nachprüfen kann, was sie gemacht
haben. Es gibt natürlich auch jedes Drum, jede Galaxie hat irgendwie 50 verschiedene Bezeichnungen, weil die in lauter verschiedenen Katalogen drin ist und in manchen ist sie nicht drin und so, also ja, es ist, also man kann sehr leicht Galaxien und Sterne entdecken, man wird halt nur nicht berühmt damit. Ja, und dann haben wir noch eine letzte Frage, von der ich hoffe, dass du sie beantworten kannst, weil ich kann sie, glaube ich, nicht beantworten. Aber es ist eine Frage, die sehr oft gestellt wird, darum sollten wir sie auf jeden Fall mal ansprechen. Und zwar schreibt uns Falk. Und Falk möchte seiner Nichte eine Freude machen und ihr ein Teleskop schenken. Und fragt uns, ab welchem Alter macht das Sinn und worauf sollte ich dabei achten?
Na, ich bin ja auch nicht für die Amateurastronomie zuständig, das weißt du doch.
Ja, aber ich
also dachte, ab welchem Alter das Sinn macht, naja, kleine Kinder, wie alt war die Tochter nochmal?
Es war die Nichte und Nichte, Alter sorry. War, glaube ich, nicht angegeben, sondern es ging darum, ab welchem Alter.
Ah, okay. Naja, also bei ganz kleinen Kindern ist es so, also Volksschule, frühes Volksschulalter, frühes Grundschulalter, dass sie sich manchmal noch schwer tun, mit einem Auge irgendwie durchzuschauen durch ein Teleskop. Aber das ist irgendwie, ja, deine Nichte wird jetzt nicht irgendwie vermutlich 5 oder 6 Jahre alt sein. Es kommt irgendwie ein bisschen auf die Kinder an, aber es gibt auch schon für kleinere Kinder ziemlich gute Sachen. Ich würde bei kleineren, naja, im Endeffekt ist es so, dass ich die Frage auch nicht wirklich sehr hilfreich beantworten kann.
Das können nämlich Leute selten, weil ich habe diese Frage deswegen genommen, eben weil man sie nicht vernünftig beantworten kann, weil der Teleskopkauf eben so extrem individuell ist, weil es von so vielen Faktoren abhängt, welches Drum man sich kaufen soll oder kann. Ja, also es kommt darauf an, wie du beobachten willst, was du beobachtest, welche Voraussetzungen du hast. Wohnst du irgendwie mitten in der Stadt und willst dir einen Teil haben, dass du auf dem Balkon stellst, wo du halt ab und zu den Mond schön beobachten kannst. Ja, dann reicht auch ein Fernglas, das kann man gut verstauen und kannst trotzdem wunderbar Mondkrater sehen. Oder wohnst du irgendwo am Land und hast viel Geld übrig und willst dir irgendwie hier deine eigene Sternwarte bauen und dann irgendwie Astrofotografie machen und hier Galaxien und Deep Sky Objekte beobachten? Ja, dann brauchst du uns nicht fragen, dann weißt du eh, was du tust, ja? Also das.
Ja, genau. Es gibt wunderbare, also es gibt super Geräte, die für Kinder sehr leicht zu bedienen sind, die also das ist das Einzige, worauf ich mir denke, dass man vielleicht achten sollte, dass es etwas ist, was jetzt nicht so super kompliziert mit irgendwie Präzision und so weiter, ne? Weil das darum geht's ja eigentlich nicht, sondern es geht darum, dass man dann den Mond findet und genau, also, das schafft man dann schon auch ohne Präzisionseinstellungsmechanismen und so, ja.
Also das, was ich den Leuten immer rate, die mich das fragen, und das wird ja oft gefragt, ist wirklich, also wenn man sich ein Teleskop kaufen will, das mehr als irgendwie hier so ein Spielzeug ist, oder kannst du auch irgendwie im Spielzeugladen für 10 Euro hier irgendwie so ein Galileo, also Galileo, die ProSieben-Fernsehsendung, die haben auch so ein Gramsch-Wissenschaftslinie, irgendwie so ein Plastikteleskop kaufen für 10 Euro, wo du vermutlich besser dran bist, wenn du mit dem Auge durch zum Himmel schaust. Also wenn es jetzt wirklich mehr als nur irgendwie so ein Geschenk-Ramsch-Zeug sein soll, dann ist ein Teleskop durchaus was, was Geld kostet. Und das sollte man nicht so irgendwie auf Verdacht aus dem Internet bestellen oder sonst was. Das ist eins der Dinge, wo sich's wirklich lohnt, wenn man in den Fachhandel geht. Die gibt's ja. Gibt's auch online, ja. Also es gibt auch Online-Shops für Teleskope, wo man anrufen kann, wo man chatten kann mit denen und denen sehr, sehr gut beraten. Und die wissen natürlich deutlich besser Bescheid, was für den jeweiligen Fall passend ist. Ja, und gerade wenn es ein Kind ist, ja, dann sollte man das Kind vielleicht auch, gut, wenn es ein Geschenk ist, wird schwierig, aber dann schenkt man dem Kind halt den Ausflug zum Teleskopgeschäft, ja, damit das Kind sich das irgendwie durchschauen kann, angreifen kann. Also das ist, ein Teleskop ist was, das sollte man wirklich mit Beratung vor Ort kaufen. Weil alles andere, ja, macht einen potenziell unglücklich, wenn man dann irgendwie viel Geld für was ausgegeben hat und dann sieht man eh nicht das, was man sehen will. Ich habe tatsächlich, weil das eine häufige Frage ist, mal einen befreundeten Blogger, der auch ein sehr, sehr erfahrener Hobbyastronom ist, einen Gastbeitrag in meinem Blog verfassen lassen in 5 Teilen, wo er wirklich im Detail erklärt, was man alles beachten muss, wenn man sich so ein Teil kaufen will. Mit Links und allem drum und dran. Also ich verlinke das. Das ist so ein Leitfaden für den Einstieg in die Hobbyastronomie. Ist vielleicht ein bisschen zu überdimensioniert für das Geschenk an die Nichte, aber gibt ein bisschen einen Überblick. Und ansonsten, ja, Optiker zum Beispiel verkaufen auch auf Teleskope. Da kann man auch hingehen und mit denen sich beraten lassen. Also so gerne ich jetzt dem Falk sagen würde, welches Teil er sich kaufen soll, das ist was, das würde ich nicht machen wollen, weil am Ende ist es dann vielleicht nicht das richtige Teil, weil der Wunsch der Nichte, die individuelle Beobachtungssituation gerade so ist, dass das Teil, was ich empfehle, nicht passt. Also das muss man vor Ort mit in einem Fachgeschäft am besten ausprobieren, dann hat man die beste Chance, dass man dann auch glücklich ist mit dem Teleskop. Und das Alter, ja, wie gesagt, das kommt drauf an, wie gut drauf die Nichte ist. Also es gibt
kommt
Leute,
an,
gibt
ja.
20-jährige Nichten, denen braucht man kein Teleskop in die Hand drücken, weil es gibt 5-jährige Nichten, die total begeistert werden davon. Also
ein extrem cooles Gerät, von dem ich total begeistert war, wie ich in den USA war, in dieser Planetariumsaustauschwoche. Das hieß AstroScan. Es gibt's aber, glaube ich, leider nicht mehr zu kaufen. Also es gibt's nur mehr gebraucht. Und das
Scan
war so ein kleiner
Scam.
Scan, not Scam. AstroScan. Und es ist eigentlich ein Teleskop quasi ohne Stativ. Also es ist einfach nur so eine rote Kugel mit einem Zylinder dran. Und man hat diese Kugel ganz einfach, du nimmst sie in beide Hände, ja, richtest sie, drehst sie, dorthin, wo du es willst. Und das funktioniert so gut und hat macht ein ziemlich gutes Bild gleichzeitig, ja. Auch, ja, dafür, dass es so ein einfacher Mechanismus ist. Und ich habe mit diesem Ding dann irgendwie mich die ganze Nacht beschäftigt. Und man kann das voll super dann Leuten damit auch die Sachen zeigen, weil sie können dann selber auch ein bisschen rumschieben und versuchen, wie das geht. Und das ist total niederschwellig und super easy und macht echt voll viel Spaß. Ja.
Genau, das, so ein Teil hatte ich mal.
Aber, ja.
Ja, das hatte ich mal geschenkt bekommen. Und das hieß aber nicht, weil ich Astros kenne, es hat auch eine leicht andere Form gehabt, aber es war im Prinzip genauso auch so ein kugelförmiges Ding, was man dann so verschummert. Also es war auch weiß, ja. Und ich habe es dann nach meinem Umzug nicht mitgenommen oder bei meinem Umzug nicht mitgenommen, sondern auch verschenkt an, ich glaube Kinder. Also auch irgendwie irgendein Vater mit Kindern kam vorbei und hat sich das dann mitgenommen. Also vielleicht, ich habe aber keine Ahnung mehr, wie das Teil hieß. Also vielleicht gibt es sowas Ähnliches wie dieses Astroscan auch noch halt von anderen Herstellern. Müsste man mal schauen. Aber ja, ich kann mich erinnern, das war für Kinder gerade so ein gutes Teil. Was ist auch?
Ich fand's für mich selber total cool. Ja, also nicht nur für Kinder. Natürlich für Kinder extrem cool, weil man kann das einfach anpacken und nehmen und umdrehen und so, ja. Aber es ist total, also für Erwachsene genauso geeignet und einfach super zum Beobachten. Ich habe es wirklich cool gefunden.
Was es auch noch gibt, vielleicht werde ich das auch sehen, es gibt ja von so wissenschaftliche Basteleien. Also ich habe so ein Spektroskop mal irgendwie gebaut aus Karton. Also das sind so Bausätze, die man sich kauft. Muss ich mal schauen, ob es da auch so ein Teleskop zum Bauen gibt, weil das wäre zumindest hier irgendwie vielleicht auch für Kinder ganz nett, weil dann baut man, die sind jetzt nicht wahnsinnig teuer, diese Bausätze, dann baut man ein Teleskop. Und dann hat man sowohl als in dem Fall Onkel und als auch Nichte eine bessere Idee davon, wie so ein Teleskop funktioniert. Und dann kann man sich überlegen, was man denn gerne Besseres haben wollen würde, nachdem man dieses Ding fertig gebaut hat. Oder vielleicht reicht es dann auch schon. Ja, gucke ich mal, ob ich so einen Bausatz finde und dann verlinke ich ihn. Ja, und ansonsten kann ich dem Falk, wenn er es noch nicht ist, nur empfehlen, in unsere Telegram-Gruppe zu kommen, weil da sind sehr viele Leute, die tatsächlich
die sich wirklich auskennen.
Die halt tatsächlich Hobby-Astronomie aktiv betreiben und teilweise sehr beeindruckende Geräte haben und auch mit diesen Geräten sehr beeindruckende Bilder machen und die das deutlich besser wissen als wir, was man für Dinge kaufen soll, weil die Teleskope, wir lassen unsere Teleskope ja vom Steuerzahler bezahlen, ja. Also wir kaufen die ja nicht selber.
So wie es sein sollte eigentlich, ne?
Genau. Ja, also Falk, ich hoffe, es hat ein bisschen was geholfen und schau wirklich in die Telegram-Gruppe, da wird dir sicherlich noch weiter geholfen. Ja, das waren alle Fragen, die ich vorbereitet habe.
Okay.
Und wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt, dann macht das einfach an fragen@dasuniversum.at. Da schickt ihr uns die Fragen hin und dann haben wir sie und irgendwann beantworten wir sie.
Vielleicht auch 1,5 Jahre später.
Ja, aber sie sind auf jeden Fall dann in unserem E-Mail-Ordner und dann schauen wir jedes Mal rein, wenn wir eine neue Folge vorbereiten und suchen uns was Schönes, Passendes raus. Und manchmal passt eine Frage dann halt erst irgendwie ein paar Wochen später. Wenn es ganz dringend ist, dann schreibt uns dazu, dass es ganz dringend ist und dann bemühen wir uns auch schnell darauf zu antworten, dann vielleicht nicht im Podcast, sondern per E-Mail. Ja, das waren die Fragen und dann kommt jetzt die Rubrik Neues von der Sternwarte, wo ich mit Evi besprochen habe, warum früher alles besser war. Wir sind bei Neues von der Sternwarte mit Evi. Hallo.
Hallo.
Und wir oder du sehen uns, beziehungsweise du siehst dich dem neuen Semester auf der Universität gegenüber und bist dabei, das neue Semester zu planen. Und davon erzählst du heute was.
Ja, richtig. Es sind ja im Februar Semesterferien, also das nächste Semester startet dann im März. Und ich liebe ja diese Zeit so zwischen den Semestern, beziehungsweise dieses Vorbereiten schon auf das Neue, wenn dann das Vorlesungsverzeichnis da ist. Und ich bin dann immer super motiviert, also ich würde dann am liebsten immer voll durchstarten und so viel wie möglich belegen und muss mich dann immer selber bremsen, weil ich das immer so unterschätze, den Zeitaufwand während dem Semester. Und ich würde eben jetzt für das kommende Semester auch total viel belegen, also so total gerne das astronomische Praktikum machen. Aber ja, ich muss ja die Masterarbeit auch noch schreiben und deswegen muss ich mich da ein bisschen zurücknehmen. Und ich glaube, das unterschätzen auch viele, also dass man während dem Semester dann einfach, also wenn da steht 6 ECTS, 8 ECTS, das klingt alles so harmlos, aber wie viel Zeit man dann unter der Woche wirklich drauf verwenden muss, das ist dann schon recht viel.
Ja, ich kann es nicht wirklich vergleichen mit heute, weil wie gesagt, wir haben ja damals irgendwie Master, Bachelor und den ganzen Kram, gab es ja nicht bei uns, sondern war Diplom, Magisterstudium und Doktoratstudium und die Durchschnittszeit, weiß ich gar nicht, was das waren, beim Magisterstudium irgendwie so, weiß ich, 13, 14 Semester, Mindestzeit waren 8 Semester. Ich habe nach 8 Semestern alle Vorlesungen fertig gehabt, also das habe ich geschafft, aber dann habe ich halt, ich hätte mit viel Aufwand auch noch 10 Semester, also in 8 Semestern die Diplomarbeit schreiben können, aber wollte ich nicht, also ich habe 10 Semester gebraucht, aber es ist halt, ja, ich weiß nicht, ob das heutzutage sich geändert hat, weil ich habe schon das Gefühl, dass zu meiner Zeit noch mehr Eigeninitiative gefragt wird, dass du einfach halt zu Hause ganz viele Sachen hast machen müssen, wo jetzt heute alles auf der Uni stattfindet. Also irgendwie da gibt's irgendwie Tutorien und hier noch Lerngruppen und da noch, also gab's bei uns alles nicht.
Ja, wobei das ist ja freiwillig, Tutorien musst du ja nicht gehen. Das ist ja ein zusätzliches Angebot, das du wahrnehmen kannst. oder eben nicht.
Ja, das meine ich, aber das bei uns gab es überhaupt keine zusätzlichen Angebote. Es gab eine Vorlesung, es gab eine Übung und den Rest hast du gefälligst selbst irgendwo machen müssen. Ja, also in den Übungen bist du nicht gesessen, hast geübt, in den Übungen hast du das präsentiert, was du irgendwo anders gemacht hast. Ja,
ja, das ist aber jetzt noch genau.
Meine ich ja, aber da gab es dann keine Tutorien oder sowas, wo du dich dann noch mit den Übungsbeispielen quasi offiziell geführt beschäftigt hast oder sowas. Das heißt, du hast dich dann wirklich sehr, sehr viel zu Hause privat irgendwie organisieren müssen.
Ja, wobei das Gefühl habe ich jetzt, dass das genauso ist. Also es ist zwar, okay, es gibt so die Übung und es gibt das Angebot von einem Tutorium. Mir haben die Tutorien, die ich besucht habe, nur so halb geholfen bis jetzt. Und ja, und bei den Übungen bist du ja auch die meiste Zeit total planlos mit dem Übungszettel beschäftigt. Dann denkst du, oh mein Gott, ja, und wenn du da nicht mit den anderen Studierenden verbunden wärst, wärst du wahrscheinlich ja komplett verloren.
Die Zeit, die man damals für Studium aufbringen musste, war wahrscheinlich ähnlich wie heute, aber ich glaube, es ist irgendwie anders organisiert worden. Also ich habe gestern in einer Zeitung gelesen, in der Zeit, über eine Prüfung in Germanistik, wo 98% der Leute durchgefallen sind.
Kommt mir bekannt vor.
Ja, nein, aber das ist also, der hat dann probiert, der Professor herauszufinden, woran es gelegen hat. Also nicht, weil es so wahnsinnig schwer war, es war auch so ein Multiple-Choice-Test oder so. Er hat auch gemeint, es war erstmal alles online und so weiter, Online-Lehre. Und dann haben sie halt schon da schon viel nicht wirklich schauen können, wie die Leute sich beteiligen, weil man hatte gesagt, er hat immer nur irgendwelche schwarzen Kasteln gesehen beim Zoom-Meeting und keine Leute. Und dann gab es noch irgendwie Vorbereitungskurse, wo sich dann irgendwie 3% oder sowas der Leute beteiligt haben, die dann noch Fragen stellen konnten zur kommenden Prüfung. Ja, und die 3% waren es wahrscheinlich, die es geschafft haben und den anderen war es irgendwie wurscht. Oder waren halt dann nicht vorbereitet genug. Also ich glaube, dass vielleicht ist das wieder hier so der alte Mann, der über die Jugend schimpft, aber das zumindest vielleicht auch in der Pandemie ist noch schwieriger ist, die Leute dazu zu bringen, sich von sich aus zu engagieren, wenn dir nicht gesagt wird, engagier dich oder komm ins Tutorium. Das ist quasi, ich weiß nicht, ob sich das geändert hat heutzutage.
Naja, aber ich glaube, das ist ja das, was eine Universität oder ein Studium von der Schule unterscheidet.
Ja, ich habe das Gefühl, das unterscheidet die Universität immer weniger von der Schule.
Naja, es ist schon, dass sich die Universitäten schon ein bisschen mehr orientieren an den Schulen. Also ich empfinde es auch als viel strukturierter. Es wird dir viel mehr schon vorgegeben auch. Ja, also es ist schon ein bisschen schulischer geworden. Aber natürlich, also das, was dich im Prinzip auszeichnet, wenn du ein Studium abgeschlossen hast, ist ja das, dass du das Durchhaltevermögen hattest, das fertig zu machen und dass du die Selbstdisziplin hast, dran zu bleiben. Und ich finde, das sind einfach die Eigenschaften, die dich halt auch auszeichnen, wenn du das Studium geschafft hast.
Nee, es sollten aber, wenn dann bis in der Prüfung irgendwie 98% durchfallen, weil sie eben gesagt haben, da wird nichts, ich muss nicht, also mache ich nicht, dann, ja.
Ja, kann gut sein, ich weiß jetzt auch nicht, also war das an Anfangsstudium-Dings. Ja, eben, kann halt sein, dass viele noch von den Schulen das halt anders gewohnt sind und da irgendwie das halt kaum klassisch unterschätzt haben.
Ja, aber auch da selbst, also ich kann mich erinnern, wie ich angefangen habe, das Inskribieren damals an der Uni war schon ein Aufwand an selbst.
Das stimmt,
Als musste man schon sich wirklich allein rauszufinden, wie man das macht. Ich bin da wirklich noch, da konnte es ja nicht im Internet nachschauen irgendwo, ja. Ich habe dann meine Cousine gelöchert, die ein Jahr vor mir inskribiert war. Dann bin ich auf der Uni rumgeschaut. Also das war alles sehr, sehr kompliziert und aufregend. Dann rausfinden, wann, wo, vorlesen sind und wie sie das alles ausgeht mit der Zeit und so. Also da hat man, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass heutzutage das alles, also so fertiger, was du mir letztens gezeigt hast, hier so ein quasi Stundenplan, wo man sieht, was in welchem Semester irgendwie so zu machen ist. Das gab es bei uns auch, da stand halt irgendwie hier erster Studienabschnitt, irgendwie 50 Stunden Mathematik. Das stand da. Und was für Mathematik, wo du die herkriegst, stand da nicht drin. Hast irgendwie schauen müssen, wo du dann irgendwie deine 50 Stunden Mathematik herbekommst und so. Also es war, ich weiß nicht, ob es besser war. Natürlich war es besser, weil ich habe es ja gemacht. Aber ja, ich bin mir nicht sicher, ob man heute mit weniger Selbstorganisation zum Erfolg kommt als früher.
Ich weiß nicht. Also ich glaube, eben in der Hinsicht, das, was das Organisatorische betrifft, ist es einfacher geworden, glaube ich schon. Wobei ja die Studenten heute natürlich genauso jammern wahrscheinlich wie damals. Also ich kriege das ja oft in diesen WhatsApp-Gruppen mit. Ja,
gab's auch nicht bei uns.
Ja, aber wo dann immer große Aufregung über irgendwas Organisatorisches ist. Ja, und ich mir halt dann auch immer denke, ach bitte. Also, das regt sich jetzt auf, ja. Also das ist alles absolut. Wobei ich dann nicht weiß, ob das halt dann wieder so diese, wenn man älter ist, wird man ja auch ein bisschen ruhiger, was manche Sachen betrifft und steht ein bisschen über den Dingen, ja, ob das ist oder eben, weil ich ja ein Studium schon fertig habe und bei manchen Sachen weiß, wie es abläuft, ja, oder was man machen kann. Ja, man hat dann auch jetzt nicht mehr so eine Hemmschwelle, dass man halt dann Professor oder Professorin anschreibt und nachfragt oder da irgendwie also den Kontakt sucht. ja, also das, jetzt habe ich den Faden verloren, wo ich eigentlich hin wollte. Ich wollte nur sagen, dass es jetzt natürlich organisierter ist und strukturierter, ob es das einfacher macht, ja, sei dahingestellt. Also ich glaube, man muss trotzdem das Studium und die ganzen Fächer musst du ja dann trotzdem alleine bewältigen.
Ja, wahrscheinlich. Na, dann bitten wir die Hörerschaft mal um Feedback, was aktuell nervig aufregend im Studium ist und wo man sich mehr Hilfe wünscht oder wo man sich vielleicht auch mehr Eigeninitiative wünscht, und verbleiben damit, dass früher alles besser war. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Also, ich weiß nicht.
Früher war alles besser, Gefühl, und heutzutage sind alle faul.
Genau, das ist die armen jungen Leute. Ich weiß auch nicht, was das ist, dass man dann irgendwie die Jugend immer als irgendwie faul und uninteressiert und Dings da einschätzt. Dabei ist es ja offensichtlich, dass das überhaupt nicht so ist. Sonst würde ja nichts weitergehen auf der Welt, wenn das so wäre.
Das liegt nur an, dass wir noch die Alten die ganze Arbeit machen, ja, sonst wird das Werk nicht voranbringen. Nein, ich glaube, du hast vollkommen recht, ja. Also hast du ja vollkommen recht.
Und ist irgendwie genau, eigentlich ist es genau andersrum, und es wird ja alles eigentlich immer schwieriger. Also auch für junge Menschen ist es natürlich, also ich glaube schon, dass das Studium jetzt auch irgendwie schwieriger ist, ja, als damals.
Wir können uns vermutlich darauf einigen, dass es anders ist und dass halt wir dazu neigen, oder jetzt nicht unbedingt wir, aber prinzipiell die Menschen dazu neigen, sagen, okay, das ist jetzt heute anders, als ich das früher gemacht habe, und die machen nicht mehr das, was ich früher gemacht habe, aber ich habe das ja früher gemacht, also muss das auch gut gewesen sein, und wenn die halt was anderes machen, dann kann das nicht gut sein. Also das ist, glaube ich, so dieser Mechanismus, der da immer so abläuft. Ja. Und ich denke mir auch, ja, also ich denke mir es nicht wirklich, aber ab und zu denke ich es mir schon, bis mir dann einfällt, dass es Quatsch ist, ja. Dass ich auch denke, ja, und hier, die sitzen nur da in ihren WhatsApp-Gruppen und diskutieren die Übungsbeispiele. Das haben wir ja alles nicht gehabt damals, und wir sind dann noch irgendwie hier mit Zettel und Papier rumgesessen. Ja, sind wir. Wir sind so rumgesessen, und die machen das halt jetzt per WhatsApp. Sollen sie das machen? Ja, also es ist halt anders, aber deswegen nicht besser oder schlechter. Aber man muss halt immer, glaube ich, bewusst machen, dass dieses, nur weil ich das damals so gemacht habe, ist das, was die heute machen, schlechter, dass das irgendwie ein falscher Gedanke ist. Und dem muss man sich
immer wieder mal bewusst machen. Oder ein Bias zumindest, ne? Ja. Es ist eine Schieflage ein bisschen der Beurteilung. Und vor allem, was auch vor allem eine Schieflage ist, ist dieses, na, mir hat's ja auch nicht geschadet, ne? Ja, das ist ganz schlimm.
Ja, das stimmt, wirklich.
Und das ist die Grundlage von oft von diesem Gedanken. Früher war es besser, obwohl es eigentlich schlechter war, weil man das Gefühl hat, dass es irgendwie jetzt nicht mehr so hart ist, und man ist ja selbst da irgendwie daraus hervorgegangen, aus dieser Härte, und drum muss das besser gewesen sein.
Ne? Nee, also, mit dem Quatsch, also dass hier in der Volksschule und in der Grundschule in Deutschland, weiß ich gerade nicht, aber dass da immer noch irgendwie Schulnoten gibt. Ja, das ist zwischenzeitlich mal abgeschafft worden, zu Recht. Dann gibt es das jetzt wieder, und in Österreich zumindest sind sie wieder eingeführt worden. Aber da musst du auch hörst, wenn du mit Leuten drüber redest, ist ja alles, was dir die Bildungswissenschaft sagt, ist, dass es irgendwie keinen Sinn macht, da jetzt Kindern in der Volksschule Noten zu geben dafür. Ja, natürlich musst du sie beurteilen auf eine gewisse Art und Weise, aber ich muss jetzt nicht sagen, du hast eine 1 und du hast nur eine 4 und du hast eine 3 und du bist überhaupt durchgefallen. Ja, also das macht alles überhaupt keinen Sinn aus pädagogischer, bildungswissenschaftlicher Sicht. Aber uns hat es ja auch nicht geschadet damals, ja. Also sollen die gefälligst auch ihre Noten haben, ja, und Einser schreiben. Also ich glaube, das ist in ganz gerade in der Bildung, ist es in ganz vielen Dingen, ist dieses uns hat es ja auch nicht geschadet, ein absolutes Hemmnis, was den Fortschritt angeht.
Ja, voll. Das ist nicht nur in der Bildung, aber gut, ja. Und vor allem auch, was das Studium betrifft, irgendwie, ich finde, dass es ja jetzt in den letzten 2 Jahren sowieso nochmal ein Stückchen schwieriger geworden ist. Ja, weil diese ganzen Online-Geschichten da natürlich das nicht ersetzen können, dass man sich trifft, dass man in einer Vorlesung sitzt, dass man irgendwie Fragen stellen kann, wo man tatsächlich mehr als nur ein Videobild vor sich hat, irgendwie.
Wenn ich mich allein schon hätte müssen, dann hätte ich es nie geschafft. Also ich habe
das verrückt. Vor allem, das ist total deprimierend. Also ich hätte voll aufgegeben, bin mir hundertprozentig sicher.
Abgesehen davon, dass es deprimierend ist, aber ich hätte natürlich auch vieles nicht geschafft, weil ich einfach vieles nur geschafft habe, weil ich mit anderen zusammengearbeitet habe und die mir gesagt haben, wie es halt geht, in diversen Übungskursen, in diversen Praktika und so weiter, die wäre ich allein zu blöd dafür gewesen. Also das habe ich nur geschafft, weil es bei anderen mit dabei waren. Also ja, ich merke das auch immer, wenn ich mit Evi rede.
Und die Interaktion ist nicht die gleiche. Die Interaktion, die Online-Interaktion ist trügerisch, ja, in ihrer Ähnlichkeit zur echten Interaktion und gleichzeitig, drum sind wir ja alle so fertig und so müde, weil wir eigentlich uns denken, na, aber eigentlich ist es ja eh nicht so schlimm, aber das macht einen voll fertig in Wirklichkeit und das ist eine Erschwernis, die nicht zu unterschätzen ist, ja.
Ja, also aber immer wenn ich mit Evi über das Studium rede, also über ihr aktuelles Studium, denke ich mir, ich würde das nicht schaffen heutzutage. Diese ganzen, was man sich alles rumschlagen muss jetzt heutzutage, wo ich mich überhaupt nicht drum kümmern musste, ja. Ich muss diese Studieneingangsphasenprüfung machen und dann hier da das machen, damit ich das machen kann und dann hier da muss ich die Prüfung machen, damit ich genug Punkte für das kriege und alles. Also das gab's bei uns alles nicht. Und das, wie gesagt, ich sage nicht, dass es heute schlechter ist, aber vermutlich war es damals sogar, ja, es bin mir nicht sicher, ob es ist anders heute als früher. Und es würde mich nicht wundern, wenn es auf eine andere Art schwieriger ist. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, was die Inhalte angeht, weil zumindest das Grundlagenstudium wie Physik, Mathematik, das ist ja das gleiche Zeug, was die lernen, ja, was wir gelernt haben. Also da die Lehrenden werden auch nicht viel besser oder schlechter sein als bei uns damals, wenn dann eher tendenziell besser. Aber ich glaube, allein das Ganze drumherum ist, sagen wir mal, viel komplexer geworden und dadurch schwieriger. Bei uns war es vielleicht noch schwieriger, weil du dich halt, da hat überhaupt keiner gekümmert um irgendwas. Du hast das selbst rausfinden müssen. Und entweder du hast es rausgefunden oder nicht. Und für die, die es nicht rausgefunden haben, für die war es halt noch schwieriger. Aber für die, die es rausgefunden haben, ja, ich könnte halt, glaube ich, nicht mehr studieren. Würde nicht mehr packen.
Naja, aber du würdest das ja auch nicht anders kennen. Insofern würdest du es einfach machen.
Nee, ich meine, aber ja, weil wenn ich jetzt quasi so wie die Ewig, quasi nochmal anfange, schon das habe ich gemeint, ich würde das nicht mehr packen heute. Da wäre ich dann immer sagen, jetzt
geht's. Was würdest du denn überhaupt studieren, wenn du nochmal anfangen würdest?
Aber wenn ich das Geld hätte, wenn ich mich nicht um meinen Lebensunterhalt kümmern müsste, sondern einfach genug Geld hätte, dass ich eben machen
vielleicht
kann.
Vielleicht findet sich ein Mäzen für dich.
Ich würde einfach alle studieren, also solange bis ich tot bin. Der Reihe nach, da anfangen.
Der Reihe nach?
Nicht der Reihe nach, aber halt einfach.
Bei A, oder was?
Bei A habe ich ja schon Astrologie, dann mache ich irgendwie Biologie, Chemie, T, was ist D?
So je pro Buchstabe ein ja, Ding.
Was mache ich bei D? Dendrochronologie.
Dentismus.
Da hört schon wieder auf, da habe ich keinen Bock drauf. Also alles außer Medizin.
Ist das überhaupt ein Wort?
Nein, aber ich bin ja nicht deswegen Astronom geworden, weil ich von Kindheit an drauf gebrannt habe, Astronomie zu studieren. Ich wollte immer was über die Welt wissen und es ist halt dann aus diversen Zufällen Astronomie geworden, aber ich wäre heute nicht wesentlich unglücklicher, als ich jetzt bin, wenn ich jetzt irgendwie Physik studiert hätte oder wenn ich Chemie studiert hätte oder Biologie oder wahrscheinlich hätte ich sogar irgendwie Tibetologie und Buddhismuskunde studieren können, wäre trotzdem glücklich. Also es ging mir immer darum, ich wollte
trotzdem?
Ich wollte halt einfach immer irgendwie, ich wollte halt Sachen wissen. Wie Welt und Universum funktioniert. Also insofern würde ich halt einfach so lange halt irgendwie schauen, was mich so interessiert.
Aber es gibt schon Sachen, die einen mehr interessieren als andere gleichzeitig, ne?
Ja, schon.
Aus ähnlichen Zufällen, wie dann die Wahl im Endeffekt ausgefallen ist, hat man einfach Interessen angesammelt im Leben. Gibt es nicht irgendwas, wo du dir denkst, das würde ich machen?
Also das gibt schon, komme ich gleich dazu. Aber was ich festgestellt habe, ist, also wenn ich mich ausreichend intensiv mit was beschäftige, dann interessiert es mich auch. Also das ist tatsächlich so. Also wenn ich jetzt irgendwie anfange, ich habe letztens irgendwie für ein ganz anderes Projekt musste ich mich mit Labormäusen beschäftigen. Also nicht in echt, also ich habe die Viecher nicht angreifen müssen, sondern mit der, warum die verwendet werden und alles. Und mit Medizin kann ich eigentlich gar nichts anfangen, aber fand ich wohl interessant. Hätte ich gerne noch viel weiter damit mich beschäftigt. Aber insofern habe ich das nie das Problem gehabt, dass ich jetzt quasi, es hat mich immer das am meisten interessiert, mit dem ich mich gerade beschäftigt habe. Aber über die Jahre hinweg ist tatsächlich was Wissenschaftsgeschichte. Das hat mich am meisten fasziniert jetzt in den letzten Jahren. Also Wissenschaftsgeschichte, das irgendwie zu wissen, wie das alles war, wer was als erstes rausgefunden hat, warum, was Leute irgendwie motiviert hat, in der Wissenschaft Dinge zu machen, was sie aufgehalten hat, wo was schiefgelaufen ist. Also Wissenschaftsgeschichte ist, glaube ich, das, wenn ich jetzt nochmal studieren würde, würde ich wahrscheinlich mit Geschichte, Wissenschaftsgeschichte anfangen, glaube ich. Aber kann ich mir nicht leisten. Und ich werde so blöd für das moderne Studiensystem. Also ich werde dann nach dem ersten Semester sagen, jetzt geht's mir alle auf den Arsch, ich mache das nicht mehr. Ja, also früher war nicht alles besser, ja.
Genau, fallt nicht hinein auf dieses kognitive Bias irgendwie. Ja.
Wenn ihr trotzdem meint, dass früher alles besser war, dann argumentiert das in einer E-Mail an uns. Oder wenn ihr
gut gemachte Überleitung.
Ja, das ist ein, wenn ihr Feedback habt zu dem, was Evi über Studium erzählt hat, ihr schickt uns immer viele Fragen oder eigene Erlebnisberichte vom Studium. Gerade während wir hier aufnehmen, hat es wieder Ding gemacht und irgendeine E-Mail kam, wo ich in der Vorschau was mit Studium gesehen habe. Also ihr schickt uns das immer und wir lesen das auch sehr gerne. Und auch Evi freut sich, wenn sie dann nicht allein ist mit ihren Problemen, ihren Troubles im Studium. Also wenn ihr uns was sagen wollt, dann tut das unter hello@astronomie. Nein, ach Gott, jetzt habe ich das erste Mal das
Universum.
Hello.
Universum.
Jetzt habe ich das erste Mal das Hello richtig hingebracht und musste nicht Hallo sagen. hello@dasuniversum.at. Ja, irgendwann merke ich mir unsere E-Mail-Adresse. Also schickt uns da euer Feedback hin. Und ansonsten, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann ja, bewertet unseren Podcast. Das kann man machen bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Google Podcasts, wahrscheinlich bei ganz vielen anderen Sachen. Dann gibt uns da gute Bewertungen und gibt uns Sterne, sofern da welche zu vergeben sind. Macht das alles. Oder ihr könnt uns auch mit Geld danken, wenn ihr uns was spenden wollt für diesen Podcast. Wir haben außer den Spenden keine Einnahmequellen. Also es gibt hier keine Werbung, es gibt keine Sponsoren, außer dem, was ihr uns über Spenden dalasst. Und was gespendet wurde seit dem letzten Mal, das weiß jetzt hoffentlich Ruth, weil ich die entsprechende Datei nicht aufgemacht habe.
Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für die finanzielle Unterstützung über die einmalige Spendenquelle namens PayPal. Und zwar haben da seit dem letzten Mal einige Leute gespendet. Herzlichen Dank an Martin, Katharina, Stefan, Markus, Thomas, noch an Martin, Ute, Michael, Richard und Michaela, ganz herzlichen Dank an euch.
Vielen Dank.
Und dann gibt's neben PayPal, wo ihr uns natürlich auch regelmäßig spenden könnt, klarerweise, aber dann müsst ihr quasi von selber machen, gibt's die Möglichkeit, das nicht immer wieder von selber machen zu müssen, sondern auf einen automatischen Dienst zurückzugreifen, wo man eine Art Abonnement abschließen kann. Und da haben wir ein Steady Abonnement oder ein Patreon-Abonnement, das euch zur Verfügung steht. Und die Möglichkeit hat seit dem letzten Mal Laura genutzt. Ganz herzlichen Dank, Laura.
Ja, ganz vielen Dank. Und ich werde auch demnächst wieder mal probieren, abzudaten die Liste mit den Leuten, denen wir Post vom Universum schicken wollen oder sollen, weil das gibt's ja. Also wenn ihr Post vom Universum haben wollt, eine schöne Ansichtskarte vom Kosmos, dann gibt's die Möglichkeit. Ihr müsst uns dann nur irgendwie die Adresse zukommen lassen und ich checke mal nie ganz das mit den Adressen. Also bei PayPal und so weiter, da schreibt ihr einfach dazu die Adresse, wenn ihr die haben wollt. Aber bei Spotify, nicht Spotify, bei Steady und Patreon, da checke ich es immer nicht ganz, wo dann irgendwie hier die neuen Adressen zu finden sind. Also da bin ich noch ein bisschen überfordert. Aber ich probiere mich da irgendwie alle paar Wochen mal wieder durchzukämpfen und aktualisiere die Listen und dann dauert es auch nur noch ein paar Wochen, bis dann die entsprechenden Postkarten bei euch sind, aber es kann gut sein, dass bevor James Webb die ersten wissenschaftlichen Bilder veröffentlicht, kriegt ihr die Postkarten vom Universum, wenn ihr noch drauf wartet.
Ja, und wenn ihr schon ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt, ja.
Und wenn ihr schon sehr, sehr lange drauf wartet, dann habe ich es vermutlich übersehen, dann schickt mir einfach eine E-Mail. Also wenn ihr denkt, ihr hättet eine Karte bekommen sollen und habt noch keine bekommen, dann schreibt mir das. Und wenn ihr eine bekommen wollt, ja, dann ja, sagt Bescheid. Also wie gesagt, das ist nicht an eine bestimmte Spendenhöhe gebunden, sondern nur, wenn ihr das spendet, von dem ihr meint, dass es eine Postkarte wert ist, dann spendet das und sagt das Adresse, dann kriegt ihr eine Postkarte vom Universum.
So ist es.
Ja. Haben wir was anzukündigen? Weil ansonsten haben wir, glaube ich, alles erledigt.
Ich glaube, wir haben alles erledigt.
Ja. Wir können jetzt nochmal das ankündigen, was wir schon zwei Folgen zuvor angekündigt haben, weil du beim letzten Mal das angekündigt hast, was wir in der vorletzten Folge angekündigt haben. Also es gibt immer noch den Auftritt in Graz am 5. und am 6. März, also dieser Woche noch, könnt ihr Ruth und mich sehen, wie wir an der Uni Graz für das Fernsehen Science Busters Shows spielen und könnt, wenn es noch Karten gibt dafür, euch welche erwerben und dann seht ihr uns. Und ansonsten passiert, glaube ich, bis zur nächsten Folge nichts, was ich ankündigen müsste.
Oh, ich habe eine öffentliche Vorstellung mit dem Planetarium und zwar am 10. März in Wiener Neustadt.
Ui, da vielleicht komme ich auch.
Macht euch auf den Weg.
Ich bin schon weit weg von mir.
Bei dir, stimmt. Ja. Ich habe jetzt noch versucht, da noch Details zu finden und es ist nicht besonders gut angekündigt leider, aber es ist in der Stadtbibliothek Wiener Neustadt Nachmittag am 10. März. Genau. Bin mir gar nicht ganz sicher, ob man sich da jetzt irgendwie voranmelden muss oder ob man einfach hinkommen kann, aber ja, schaut einfach nochmal und dann findet ihr es.
Ich werde es verlinken und dann schaut, ob es was zu sehen gibt oder nicht im Planetarium. Ansonsten gibt es auf jeden Fall was zu hören, nämlich in 14 Tagen, wenn die nächste Folge vom Universum erscheint, mit, wie Ruth schon versprochen hat, Informationen zu dem, was das James-Webb-Teleskop beobachten wird. Und da sind wir alle schon sehr gespannt drauf.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.